Rabenschwarz-gelber Spieltag für den BVB, für alle, die es mit dem BVB halten, für vor allem Waldemar Anton, für alle Orban-Besitzer, für jeden unter euch da draußen, der am Wochenende ordentlich Tore erwartet hat. Wir haben nämlich an Spieltag 21 den bislang torärmsten der laufenden Saison bekommen, wo trotzdem Punkte zu holen waren und wo wir die Punkte in der nächsten Woche erwarten. Das hört ihr jetzt in der neuesten Episode Spieltagssieger-Besieger. Viel Spaß!
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Erstliga-Podcast. Und rein da.
Und wenn ich im Intro zu hören bin, dann bedeutet das Neubesetzung im Vergleich zur letzten Woche. Anton, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin gut aus dem Wochenende in die neue Woche gestartet. Wie war deins denn?
Och, also Wochenende war soweit ganz gut. Ich muss sagen, wenn wir auch direkt mal Richtung Office League schauen, habe ich zu Recht letzte Woche Shit von euch bekommen für meine bisherige Rückrunde. Aber da bin ich jetzt mit Platz 4 und ja trotzdem überschaubaren 857 Punkten zumindest mal solide gefinisht. Mich wundert aber, dass es dir so gut geht, Anton, mit deinem Ergebnis.
Ja, ich sag dir, also off-topic von Kickbase. War mein Wochenende richtig gut. Ich würde sagen, bestes Wochenende des Jahres bisher. Aber auf Kickbase gemünzt, nur so semi. Also, ich kann dir ja mal vorlesen, oder wir können auch gleich nochmal zurückkommen, aber ich lese dir erstmal vor. 11 Spieler, die am Wochenende alle Minuten bekommen haben, 7 Startelf-Spieler. Wie viele Punkte muss so ein Team eigentlich machen?
Ja, knapp 4-stellig.
Knapp 4-stellig wäre schon geil, aber so, also das muss halt irgendwas zwischen...
Ja, 900 oder was
ja, muss es 800 sein? Plus eigentlich sein. Ich habe 676 Punkte gemacht und ich bin leicht pisst ob meiner Offensive.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, die haben in Summe, das ist eine Nullsumme eigentlich.
Ja,
ne? Penda 32, Wahi 3, Adeyemi minus 12, also
ja.
Schwierig.
Ja, ausbaufähig. Also ich habe auch hier schon reingeschrieben, mein Team ist so ein bisschen, also... Vorne Business, hinten Party, Fukuhila, wie man es nennen möchte, eigentlich scheißegal. Aber vorne habe ich keine Punkte mitgenommen. Im Mittelfeld werden es dann ein bisschen mehr mit 36 von Buendia, mit 69 von Onyeka, 25 von Freddy Jensen. Und hinten sieht es dann richtig gut aus, ehrlich gesagt, bis auf Waldemar Anton mit minus 37. Aber Hermoso 136, Smith 126, trotz Niederlage Lukeba 164, Neuer 134, endlich mal wieder zu Null gespielt. So. Also... Das sieht eigentlich hinten richtig gut aus und vorne ist halt einfach kein Dampf drin gerade.
Ja, Fukuhila finde ich stark. Kann ich auch gut auf meinen Spieltag beziehen. Bei mir war aber eher so zeittechnisch die Abfolge ähnlich, weil los ging es eigentlich echt ganz gut mit Grifo, wo ich ein bisschen Bammel hatte, ob das jetzt direkt wieder richtig viel von seiner Spielzeit wegknappst, die beste Verpflichtung. Damen gut gepunktet, Chaka zumindest stabil dreistellig geholt. Aber der Sonntag hat mich komplett gekillt, ne? Also Holtby, das Tor, was da zurückgenommen wurde, da sprechen wir jetzt später sicherlich auch nochmal drüber, das wären leckere Punkte für mich gewesen. Kraus, Komenda, beide angeschlagen, ausgewechselt. Orban mit Rot dann noch zum Spieltagsabschluss, da kann ich mir jetzt auch wieder überlegen, wie ich das handeln will die nächsten ein, zwei Wochen. Also mich hat der Sonntag gekillt, ehrlicherweise. Was ja, bei safe. Dir der Sturm ist, ist bei mir der Bundesliga-Sonntag gewesen. Ja,
safe. Und was man aber sagen muss, so Komenda bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der nicht Glück hatte, dass das kein Elfmeter gewesen ist.
Weil ich finde, welche Aktion meinst du?
Es gab ja erst den Elfmeter für Kiel beim Handspiel von Passler. Klar, der springt in den Ball rein und vergrößert, also vollkommen alright. Aber dann fällt der Ball irgendwie ein paar Minuten später in einem Kopfballduell. Komenda auf den Arm und der wackelt wie diese wabbelwackelarmiger Windhosenkameraden aus Family Guy, wackelt ihm seinen Arm so nach und er katapultiert das Ding nochmal komplett nach oben, wo ich mir auch gedacht habe,
klar. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich dachte gerade, du meinst die Klärungsaktion, die der gegen Boadu hatte, die fand ich überragend von ihm.
Das meinte ich gar nicht. Aber ich dachte nur so, hey, und da ist dann halt wieder total undurchsichtig, Handspiel war, also die Hand war am Ball, aber wann ist das Handspiel, wann ist das Absicht, wann ist es nicht Absicht? Ja, ich finde, wenn der halt so nachschiebt, dann ärgert man sich als Bochum wahrscheinlich schon, aber whatever. Also
habe ich vielleicht sogar unwissentlich Glück gehabt. Ja. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, auch dann wieder jetzt so Kopfverletzungen und ausgewechselt. Das kann wieder von bis alles sein.
Ja, ja.
Ja, mal schauen, was die Woche so bringt. Aber bei mir ist jetzt auf jeden Fall Holland in Not, was meine Abwehr angeht, mit roter Karte, Verletzung und hin und her. Aber erzähl du mal jetzt, warum dein Wochenende so geil war, um darauf nochmal zurückzukommen.
Mein Wochenende war tatsächlich geil. Freitag, du warst ja leider nicht dabei, aber wir hatten ein Team-Event. Wir waren am Freitag in den Bergen hier in Garmisch, bisschen auf der Hütte, paar Minispiele, Team-Event einfach gemacht, Spaß gehabt, das war ganz cool. Dann ging es weiter. Samstag war ich erst vorm 60-Spiel, kurz auf der Demo hier in München, dann Löwen gespielt, Sonne gehabt, in der Kurve, endgeiler Start, 60 Gas gegeben, nach vorne Dampf gemacht, Dixon Abiyama als Neuzugang, geil gezockt, da auch danke an FCK und Janni, dass die den ausgeliehen haben und so 1-1 nur, aber hat Bock gemacht, waren gute Ansätze, war hochgepresst teilweise, hat glaube ich allen Spaß gemacht, danach noch ein bisschen Fußball geguckt, alles tipptopp, Sonntag nach 3 Jahren endlich mal wieder selber getroffen und
stark, Junge.
Und in der zweiten Liga den Spieltagssieg geholt, also so insgesamt sehr, sehr gutes
Wochenende. Zweite Liga Spieltagssieg ist auch, also in allen Ligen und Challenges und was auch immer wir alles zocken,
ja,
finde ich, ist der Zweitliga Spieltagssieg immer am belohnendsten vom Gefühl
her. Der monetäre Anreiz macht's aus.
Nicht nur vom Gefühl her am belohnendsten, ja.
Ja.
Fair. Ja, stark, ey. Glückwunsch. Also mal wieder selber gehütelt, hört man auf jeden Fall gerne.
Ja.
Stark.
Wollen wir Office Liga-wise noch ganz kurz abfrühstücken, wer da oben steht, einfach um das nicht zu vernachlässigen?
Ja, Janni hat das Ding mal wieder geholt, Musiala mal gepunktet, jetzt Richtung 200, Döki 196 ist halt auch wieder Wahnsinn, ne?
Ja.
Weiner, Arnold, Weigel wieder fast 100, also sieht schon wieder sehr stabil aus, ohne Stürmer, 1087 Punkte.
Jo. Freches Team, Janni, freche Punkte, Glückwunsch möchte ich nicht aussprechen.
Ja, fertig, passt. Alright, ansonsten Office League, glaube ich, soweit abgefrühstückt, oder? Wir haben beide unsere Baustellchen, die wir anzugehen haben diese Woche. Wir können gerne gleich auch beim Leipzig-Spiel, wenn wir dazu kommen, mal drüber sprechen, was dein Plan so mit Openda ist.
Ein letzter Haken möchte ich in Office Liga verteilen, weil es gibt Manager, da verstehe ich nicht, warum ich hinter ihnen stehe. Klar, die Punkte geben ihnen recht, aber Major, dass du Zweiter geworden bist mit über 1000 Punkten, mit einem Managerverhalten, also das bestimmt auch jeder Manager, jede Managerin draußen kennt jemanden, der genauso managt. Irgendwie so ein bisschen durch den Wind, dann 3 Tage vor Saisonstart nochmal 5 Spieler eingepackt, kauft dann, also schnell mal jemanden verkaufen, kaufen, Transferverluste in Kauf nehmen, aber auf einmal steht da halt ein Ljubicic drin, der mit 2 Scorer, 209 Punkten in, weiß nicht was, einer halben Stunde, dem halt den Spieltagssieg zieht.
Das ist wirklich frech und da bin ich auch, also in meiner privaten Liga hat jemand auch das Kunststück vollbracht, mit Ljubicic zu gehen diesen Spieltag. Ja. Und da habe ich auch schon gesagt, also das ist wirklich einfach nur, es gibt Managing Skills, wo du sagst, alles klar, da hat jemand einen kranken Riecher gehabt, so keine Ahnung, à la Stiller letztes Jahr früh einpacken oder keine Ahnung was, ne, was dir halt so eine Saison oder einzelne Spieltage holt, wo du aber echt einfach Props verteilen musst, weil das dann einfach gut gezockt ist, aber sowas wie diese Woche 209 Punkte mit Ljubicic holen, das ist wirklich einfach nur frech und dafür kann man sich auch nicht selbst feiern, also Glückwunsch zu 1042 Punkten an den Major, aber das ist komplett erstunken und erlogen.
Ja, das Glück ist mit den Tüchtigen in Bezug auf Kickbase, stimmt nicht.
So ist es. Aber, ganz, ganz geile Überleitung, Anton, was wir nämlich auch noch hier einmal reinwerfen wollten. Die Tüchtigen. Janni ist ziemlich tüchtig in den DMs unterwegs, wa?
Ja, und da können wir eigentlich auch Frechheit passt da als Stichwort wieder richtig, richtig gut. Das bezieht sich zwar weniger auf die erste Liga, sondern mehr auf die vielleicht ein bisschen mehr umkämpfte zweite Liga bei uns. Und was war das?
Da kann man morgen nochmal richtig zerreißen.
Yo, ich bin am Dienstag so ein bisschen durch die Insta-DMs durchgegangen und das war halt nach diesen ganzen Top-11-Posts und ab und zu wird das halt von den Spielern auch geliked oder repostet und so weiter. Und dann war halt da bei Mattissen, ich habe kurz gesehen, ey, da ist ein kurzer Chatverlauf drin und da wurde der einfach mal gnadenlos weiter in den Himmel gehoben, abgehypt von Janni, angefeuert, motiviert für die nächsten Spiele. Und das ist ein Ding, das sich wohl beim Janni ein bisschen durchzieht, dass der da mit seinen Spielern ins Vier-Augen-Gespräch geht und die nochmal ein bisschen pusht.
Das ist aber, also ich finde halt viel krasser, dass, also ich meine, der hat ja genug Gelegenheit dazu im Moment, weißt du? Der hat echt, also mit Mattissen und 2, 3 anderen Kollegen immer wieder Gelegenheit, wo ihm die 200er, 300er reingescheppert werden in seinen Live-Match-Day, wo er dann einfach mal hinterhergeht und das scheinbar sehr genießt. Aber am Ende des Tages, also irgendwie zahlt sich ja aus, ne? Da ist er schon wieder sehr, sehr solide unterwegs, auch in Liga 2.
du hast noch zwei Cases mehr reingeschrieben. Ist das tatsächlich der Fall gewesen, dass da auch?
Ja. Ey, das habe ich nicht geschrieben. Ich dachte, das hast du da reingeschrieben.
Nee, das war ich nicht.
Wild wäre, wenn Janni das selber reingeschrieben hat. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Der ist nämlich.
Also ich habe es gerade gecheckt. Bei Cars stimmt es auf jeden Fall auch.
Wirklich?
Bei Cars
stimmt es. Ich habe das nicht da reingeschrieben. Hast du vergessen, dass du es reingeschrieben hast?
Ich schwöre, ich habe diesen Punkt nicht bearbeitet. Ich habe das nicht gemacht. Aber ja, er hat allen drei geschrieben, du bist so eine oder du bist eine Maschine.
Das ist so geil. Ey, dann, aber also auf blöd muss der das selber da reingeschrieben haben.
Kann schon sein. Naja, ja.
Wir, Urban Legend, wir lassen es mal einfach, wir lassen es dabei, lassen es so stehen.
Kleines Easter Egg von Janni.
Ist auf jeden Fall auch eine wilde Nummer. Aber das, also auch von Privatmanagern, oder in dem Fall ist Janni ja auch Privatmanager, hat nur den kurzen heißen Draht dann vielleicht. Aber das habe ich schon öfter gehört, dass Leute auch irgendwie ihren Spielern schreiben, ob sie am Wochenende denn fit sind für die Kickbase-Punkte und so.
Ja, fair.
Und hier und da haben wir auch schon mal Einsendungen bekommen, wo tatsächlich dann die Spieler geantwortet haben.
Ja. Ja, also ich verstehe den Gedanken dahinter, ich verstehe, dass es bockt, dass man da eventuell den Starter rauskitzeln möchte oder einfach sich freut über die Punkte seines Spielers und dann freuen die sich safe auch einfach über nette Nachrichten.
Ja. Ja, Punkt.
Aber wenn es dann auch noch so fruchtet wie beim Janni, dann stört es mich.
Ja, dann, das verstehe ich komplett. Wir haben tatsächlich auch, apropos Einsendungen, noch ein, zwei andere Bezugnahmen, die wir hier im Intro im Prinzip noch anbringen wollen. Und zwar, Anton, das war, glaube ich, eine Discord-Diskussion, ne, mit der Regel, oder?
Ja, Diskussion war es noch nicht, aber eine Anfrage auf jeden Fall, eine sehr ausführliche.
Ja, eine sehr ausführliche Anfrage, ob wir das nicht mal im Podcast thematisieren wollen. Das können wir hier an der Stelle machen. Und ihr da draußen könnt euch auch euren Teil zu denken. Und zwar spielt er eine Liga mit, man darf zwei Bayern-Spieler nur aufstellen, aber drei im Kader haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine universelle Regel ist, man darf von jedem Team drei im Kader und nur zwei in der Startelf haben, oder ob es nur Bayern bezogen ist, ist am Ende des Tages auch egal. Auf jeden Fall gab es da wohl den Case, dass jemand ohne seinen dritten Bayern-Spieler, Davis namentlich, nicht auf 11 Spieler kam und dann einfach mal einen Davis halt da reingemogelt hat. Und jetzt ist da eine Riesendiskussion natürlich entbrannt, ob das ein Regelverstoß ist und wie hart es bestraft werden sollte und so weiter und so fort. Und ich sag dir ehrlich, Anton, also für mich ist das ganz klar, so die Regel lautet, zwei Bayern in der Startelf, er hat drei gestellt, Regelverstoß, Strafe wie vorher ausgehandelt, Punkt.
Ja, also dass Davis null Punkte macht gerade, das tut da, finde ich, nichts zur Sache, weil wenn die Regel so festgehalten ist, ist das technisch gesehen auf jeden Fall ein Verstoß. Ja. Ich finde, man darf darüber diskutieren, wie es geahndet wird, weil ich die Strafe relativ streng finde. Also die Strafe bei denen ist wohl, wer gegen die Regel verstößt, der muss all seine Bayern-Spieler an den Markt abgeben. Und das finde ich schon auch tough. Deswegen fände ich es in Ordnung, über was Milderes zu diskutieren, wie irgendwie mal eine Position am Spieltag freilassen oder sowas. Aber Regelverstoß auf jeden Fall. Und jetzt muss der eine eben gute Argumente für sich finden oder hoffen, dass die anderen ein bisschen umsichtig mit ihm sind.
Ja, hier kriegt er auf jeden Fall keine Argumente geliefert. Weil, also, ich finde auch, wenn du da jetzt wieder anfängst und sagst, ja, der wusste ja, dass es null Punkte werden und hat den nur als Füller gestellt und so, dann kommst du wieder da rein, dass beim nächsten Verstoß derjenige dann auch nicht härter bestraft werden will und so weiter und so fort. Das ist genau dieses Thema mit Minus in den Spieltag gegangen und ja, ich saß im Auto, konnte nicht ans Handy und freigeben oder nicht. So, nee, Regeln festgelegt, Verstoß wird mit der Strafe geahndet, die ausgehandelt wird vorher. Ansonsten machst du dir hinterher nur Probleme retrospektiv, wo du keine aufmachen brauchst eigentlich. Deswegen, also aus meiner Sicht, Strafe ganz normal wie ausgehandelt, auch wenn die extrem scharf ist an der Stelle. Also alle Bayern dann an den Markt abgeben, ist schon Wahnsinn. Das verändert die ganze Saison eigentlich, aber ja, wenn die so ausgehandelt war. Ich meine, es ist ja auch so, ja, der muss dann sozusagen mit den Null Punkten geplant haben, aber daran hängt ja zum Beispiel auch, eine Position besetzt zu haben, statt die nicht besetzen zu können, was minus 100 bedeuten würde, die 500.000, die er vielleicht sonst noch irgendwie mit einem anderen Verkauf hätte freimachen müssen für irgendeinen Lückenfüller, den er vom Markt kaufen muss, die er jetzt halt nicht freigemacht hat. Das heißt, das könnte auch zur Folge gehabt haben, dass er einen Spieler mehr stellen konnte, als er es jetzt gekonnt hätte, wenn er noch was hätte kaufen müssen. Die Frage wäre, was für ein Overpay hättest du am Markt vielleicht geben müssen, weil, weiß ich nicht, die Konkurrenz auf dem Schirm hat, dass du noch was brauchst und dir die erstmal da alle wegsniped und so. Also das ist ja nicht nur die Entscheidung, okay, ich stelle jetzt null Punkte auf, da hängt ja viel mehr dran. Deswegen Ich, die Strafe ist hart und wäre ein Argument dafür, nochmal zu verhandeln, ob er so hart bestraft werden muss. Aber am Ende des Tages für mich, wenn das am Anfang von der ganzen Liga festgelegt wurde als Strafe für den Regelverstoß, dann musst du jetzt halt bluten.
Jo, als fairer Sportsmann musst du akzeptieren, was da kommt.
So ist es. Weitere Bezugnahme bezüglich Laszlo Benesch hast du hier stehen, Anton.
Ja, wir haben nämlich auch da, ich habe letzte Woche war ich schon so überrascht von Union Berlin, dass die offensiv so krass gepunktet haben, über 20 Torschüsse, über 20 Flanken und dass ich da Benesch als einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt mit über 100 Punkten ausgemacht habe und in den Raum geworfen habe. Das gab es bestimmt noch nicht, dass Union Berlin Spieler mit so wenig Ballbesitz eigentlich oder mit so wenig Aktionen einen grünen Balken ziehen ohne Torbeteiligung. Gab es aber schon mal. Wurden wir darauf hingewiesen, wurden wir korrigiert, dass Kevin Behrens irgendwann über 200 gemacht hat, sogar bei irgendeinem 0-0
bei war Niederlage. Das,
ne? Bei Niederlage sogar, ja, crazy. Also wirklich.
Ich glaube 0-2 oder
wirklich
so.
Wirklich crazy.
Ich schaue noch mal gerade, ob ich ihn fix finde. Den Spieltag, ja, der da genannt wurde, es war, glaube ich, Anfang letzter Saison oder so. Moment. Ja, hier 202 Punkte, 6. Spieltag 23-24 beim 0-1 in Heidenheim.
Ja, das ist wirklich verrückt. Also, das muss unfassbar. Eine wilde Mischung aus Kopfballduellen und Torschüssen gewesen sein. Aber teilweise sind natürlich auch ein bisschen gefühlte Fakten mit dabei. Und wenn man dann irgendwie von Benesch so überzeugt gewesen ist, dann muss man natürlich auch in Superlativen sprechen. Aber wir sind natürlich da auch gerne dabei, uns korrigieren zu lassen und finden es eigentlich geil, wenn solche Bezugnahmen nochmal geschickt werden.
Absolut. Und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat dann natürlich, dass Benesch diese Woche ausfällt und du auf einmal mit 2200 Teampunkten aus Hoffenheim wieder zurückfährst.
Ja.
Aber gut, auch das besprechen wir bei Zeit gleich noch. Anton, letzte Bezugnahme, die ich hier notiert habe, ist, dass du und Janni ja letzte Woche, ich habe es übrigens auch wieder sehr genossen, als ich mir den Podcast angehört habe, über die ewigen Nicht-Torschützen der Liga gesprochen habt, auch Stichwort Diekmeyers Erben als Titel letzte Woche. Und da war ein Kandidat für den längsten noch aktiven Nicht-Torschützen der Bundesliga auch der liebe Jeff Chabot, der am Wochenende dann eigentlich sogar gleich zweimal gehüttelt hat. Einmal knapp aus dem Abseits gepfiffen wurde, dann aber Dortmund da den Knockout versetzt hat mit seiner Direktabnahme, auch schönes Tor sogar. Vielleicht sollten wir öfter mal über Negativserien hier im Podcast sprechen und in den Quizzes welche einbauen, damit da mal ein bisschen was passiert auf der
großen Bühne. Ja, um die zu brechen, wäre das wohl ganz hilfreich. Also
ja, ne?
Auge offen halten, ob Föhrenbach oder Jogo Late jetzt in den nächsten 2-3 Wochen auch noch trifft.
Das wäre geil. Stark. Du hast für diese Woche auch wieder ein Quiz vorbereitet, hast du gesagt,
Anton. 4 Fragen, spieltagsbezogen, einfach einmal kurz durchballern, um zu checken, ob du auch beim Spieltag gut aufgepasst hast.
Sehr stark, gehen wir rein.
Harry Kane hat diese Bundesliga-Saison schon 21 Tore erzielt, wie viel davon per Elfmeter? Auswahlmöglichkeiten, 7, 9, 11, 13.
9.
Korrekt. Damit ist Kane der erste Spieler seit 25 Jahren, der 9 Elfmeter in einer Spielzeit verwandeln konnte. Bonusfrage. In der Saison 1999-2000 gelang das welchem Bundesligaspieler?
Ohne Antwortmöglichkeiten?
Nö, ohne. Alter. Warte, Weg dahin. Legend fürs Elfmeterschießen.
Hans-Jörg Butt.
Der ist es.
Wirklich?
Ja. 9 Buden in der Saison von dem Keeper über Elfmeter. Was meinst du eigentlich, was das für ein crazy Kickbase-Cheat gewesen wäre damals?
Heftig.
Junge, kriegst du als Keeper 120 plus für eine Bude, da hast du einen 30 Millionen Keeper da im Tor gehabt eigentlich.
Das ist krank. Vor allem, aber ich finde es auch nach wie vor so unfassbar, dass man dieses Risiko so lange eingegangen ist. So, weißt du, also wie sicher musst du dir dann mit Butt als Elferschützen gewesen sein, wenn du das Risiko eingehst, überleg mal auch, wie viele Elfer das ja dann waren, wenn er da 9 Stück in einer Saison gemacht hat. Das ist potenziell 9-mal Konter ohne Torwart in der eigenen Kiste.
Ja, oder halt also, Anstoß ohne Torwart in der eigenen Kiste.
Bitte?
Oder halt Anstoß und Tor in der eigenen Kiste.
Ja, stimmt.
Als Mike Hanke
das Ding da eingelöffelt hat. Wer war das? Marcelinho oder was?
Nee, Mike Hanke, glaube ich.
Ah, stimmt. Marcelinho war ein anderes Ding auch noch.
Ja,
ja, also wilde Zeiten. Also, ich glaube, die Bundesliga hatte so gefühlt eine von ihren absoluten Primes so ganz kurz vor meiner Zeit. Das ärgert mich ein bisschen. Also, da sind wilde, wilde Dinge um die 2000er rum passiert.
Ja, so ein bisschen alles, was vor der absoluten Bayern-Dominanz passiert ist.
Ja, genau.
Das ist schon prime. Nächste Frage. In der Rückrunde steht Harry Kane nun bei 5 Treffern. Also ab dem 18. Spieltag. Welcher Stürmer konnte seit dem 18. Spieltag ebenfalls 5-mal treffen?
Brauche ich keine Antwortmöglichkeiten.
Gut, dann ohne. Umso besser.
Myron Boadue.
Yes, Boadizzle. Der ist es.
Boadizzle.
Aber ja, verletzt müssen wir schauen, ob das für nächste Woche wieder reicht.
Ja, also ich bin gespannt, weil das sah schon nach stabiler Oberschenkelgeschichte da muskulär aus. Ne? Also das dauert
ohne
dann schon ein paar Tage, glaube ich.
Ohne alles, aber das wird schon irgendwie...
Ja, und vor allem ist das so, also die Slow-Mo, die gezeigt wurde, so, da hast du direkt gesehen, dass er den Stich gespürt hat und direkt Bein, also direkt nicht mehr aufgetreten und so. Also das sah schon eher nach kleiner Faserriss aus, als irgendwas ein bisschen gezerrt und merkst eigentlich erst die Schritte drauf, so nach dem Motto. Ja, aber also um auch gleich nochmal ganz kurz zu Kane zu kommen, Boadue ist, also... Die Tore waren jetzt nicht überragend, die der schießt, aber der hat schon echt ein krasses Mittelstürmer-Gen und steht gut und ist sehr zielstrebig und straight vor der Kiste. Also der ist schon echt ein Gamechanger für Bochum und eigentlich muss jetzt auch langsam mal so dieser Zeitpunkt kommen, wo kein Weg mehr an ihm vorbeiführt in der Startelf und nicht mehr dauernd da hin und her geschoben wird. Weil also selbst wenn du dann mal ein bisschen schwächer in der Luft bist und einen Hofmann draußen sitzt oder weiß ich nicht was, die Qualitäten, die der mitbringt, mit immer noch 11 Punkten am Tabellenende, da kannst du nicht drauf verzichten.
Ja, es wird eigentlich so mit jedem Spieltag, der kommt, noch wichtiger, dass der halt spielt, einfach weil du die Punkte irgendwann brauchst und die Torgefahr von ihm auf dem Platz einfach mit dabei sein muss, egal ob du vielleicht von den anderen 10% mehr gegen den Ball brauchst.
Eben, und um ganz kurz das Ding nochmal zuzumachen hier, weil ich gerade meinte, um auch nochmal zu Kane zurückzukommen, ich finde es wirklich unfassbar, was der für Elfer schießt, ne? Also, der zweite war jetzt gar nicht mehr so brutal, aber am Wochenende der erste Elfer, den er verwandelt, Alter, also da kann der Torwart schon in der Ecke vorher stehen und das wird eng, ne? Also das ist, wie der die jedes Mal da in die, wie sagt man nochmal beim Billard, zu den Ecktaschen.
Das weiß ich nicht.
Ja, in die Ecktaschen. Wie der den auf jeden Fall da jedes Mal reinwuchtet, also ist schon Wahnsinn. Der hat auch jetzt, glaube ich, da habe ich auch irgendwie eine Statistik gelesen, die letzten 19 Elfer verwandelt oder so.
Ich glaube sogar irgendwie. So gehobene 20 sind das mittlerweile mit Tottenham und England zusammen.
Ja, ich habe aber auch gelesen, und da ist, das muss man sich mal vor Augen führen, wie viele Elfer der wirklich halt kriegt, auch gerade für die Bayern. Das sind um die 20, sagen wir mal, die er jetzt verwandelt hat. Und der letzte, den er verschossen hat, weißt du, wann der war?
Aber na klar, WM.
2022 war es, glaube ich, ne?
Ja, in Katar.
Ja, das ist keine 3 Jahre her und der hat seitdem über 20 Elfer verwandelt. Ja. Das ist auch schon heftig, ne?
Ja, ist schon sehr krass. Ich glaube auch, über die beiden Saisons müsste er jetzt langsam am Kruse-Rekord naschen, oder? Der hat doch irgendwie seine ersten 16 Elfer in der Bundesliga alle getroffen.
Ja, dürfte jetzt bald fallen.
Mhm.
Ja,
stabil. Schauen wir mal. Oder auch nicht, wenn wir es gejinxt haben. wir kommen zur vorletzten Frage. Welches Team hat in der laufenden Saison bisher die meisten Platzverweise kassiert? Brauchst du Antwortmöglichkeiten?
Nee, weiß ich auch, glaube ich.
Shoot.
Es ist der BVB, oder?
Der ist es, mit 6 Platzverweisen. Ich glaube, 3-mal rot, 3-mal gelb-rot. Leipzig hat auch 4, Bremen hat 4, Mainz hat 3.
Fun Fact, den ich auch gelesen habe, wo wir beim Stichwort 6 sind. Waldemar Anton hat sein 6. Eigentor in Bundesliga und 2.
Liga geschossen. Jo, auch 3-3 verteilt, gell?
Ja, auch Wahnsinn. Ja.
Und letzte Frage, bevor wir weitermachen, welches Team hat in der laufenden Saison bisher die meisten Spieler eingesetzt?
Weiß ich auch. Warte, habe ich gesehen.
Geil, Mann.
Moment. Es ist die TSG Hoffenheim mit...
Oh, fuck.
Warte. Jetzt lerne ich mich, glaube ich, ein bisschen zu weit
aus dem Fenster. Das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahnetorte.
Aber am Wochenende kamen nochmal 2 neue dazu.
Genau, mit Östigard und Basumana Traoré.
Genau, Traoré, bei dem es mich gewundert hat, dass er jetzt übrigens direkt reingeworfen wurde. Es ist, ich glaube, 35 oder so?
34.
Ah.
Und da habe ich mich auch als Anschlussfrage gefragt, ist das ein Indikator oder meinst du, da gibt es eine Korrelation zwischen schlechtem Abschneiden in der Bundesliga und vielen eingesetzten Spielern?
Ey, also hundertprozentig wirst du da irgendwas finden, wenn du das mal wirklich breit angelegt untersuchst. Ich finde aber vor allem, dass es auch viel zu tun hat mit so, also werde ich auch später nochmal anprangern, sowas wie Chavez Rechtsverteidiger, dauernd dein Mittelfeldzentrum komplett über den Haufen schmeißen und so. Also ich glaube, wenn du, sagen wir mal, viele Flügelspieler oder Stürmer hast, die einfach sehr formabhängig performen oder wo du einfach viele, viele verschiedene Spielertypen reinwerfen kannst auf so einzelnen Positionen, ist halt was anderes, als wenn du mit der gefühlt achten verschiedenen Doppelsechs jetzt diese Saison spielst, hinten deine Viererkette beziehungsweise Dreier/Viererkette nicht einmal drei Wochen am Stück irgendwie dieselbe ist und so. Also es gibt Positionen, die sind nicht ohne Grund irgendwie bekannt dafür, dass sie viel Spieler da unterwegs sind. Stichwort Abwehrzentrale und Mittelfeldachse da im Zentrum. Mhm. Und das finde ich halt einfach wirklich fahrlässig teilweise, was da irgendwie in Hoffenheim passiert. Ja, dann hast du jetzt einen Stach, der irgendwie nochmal ausfällt und keine Ahnung was, aber dann schenkst du zwei Wochen Flo Becker da das Vertrauen, einen Grilic gehst du noch mit in die Saison, sägst ihn dann irgendwann komplett ab, dann hast du einen Bischof, den du jetzt wieder auf die Sechs zurückziehst, dann musst du davor auch direkt wieder was ändern. Bülter kommt wieder, ist dann erst Schienenspieler, im nächsten Spiel spielt er fast eine Doppelspitze da mit vorne drin und so. Also irgendwo musst du halt auch mal, selbst wenn du einen Kader hast, der in der Breite ähnlich stark ist und wo du viele Möglichkeiten hast, irgendwo musst du halt auch mal Muster festigen, mit denen du spielen willst.
Ja, was ich auch gerade überlegt habe, ob das vielleicht entweder ein Warnzeichen, also wenn es nicht direkt in Verbindung steht mit einem schlechten Tabellenplatz, ob das ein Warnzeichen oder ein akutes Symptom von einem Downfall von einem eigentlich Mitteklasse bis oberen Drittel-Club ist. Weil Schalke, ja, als sie abgestiegen sind, zum ersten Mal hat, glaube ich, auch 42 Spieler eingesetzt.
Ja, also was du auf jeden Fall auch sehen wirst, wenn man sich sowas detaillierter anguckt, ist sowas wie, dass dann hier noch über den Jugendspieler und da über die Nachverpflichtung, ja, und weiß ich nicht, was irgendwie versucht wird, so alle Hebel in Gang zu setzen. Weißt du, dass du so das Gefühl hast, du kannst es ja nicht einfach so laufen lassen, wenn es nicht funktioniert, und irgendwas musst du halt irgendwie nachjustieren. Und das ist halt, ja, also ehrlicherweise schon irgendwo nachvollziehbar, weil wenn du dann als Trainer jetzt vier Spiele laufen lässt mit derselben Elf oder nur ein, zwei Veränderungen und einmal nach dem nächsten Mal auf den Latz kriegst, so, dann wird es dir hinterher auch ausgelegt als einfach Schwäche und mangelnde Entscheidungsfreudigkeit und weiß ich nicht was. Deswegen, das ist schon klar, dass du da irgendwie was machst, aber wenn wir dann irgendwann über 35, 40 eingesetzte Spieler sprechen, also da kannst du ja 3 bis 4 eigene Teams von bauen.
Ja. 3 bis 4 eigene Teams, die kannst du nicht bauen, aber 3 bis 4 Maschinenraumspieler, die hast du sicher mitgebracht, oder?
Haben wir.
Maschinenraum.
Danke für die smoothe Überleitung, Anton, in den Maschinenraum für Spieltag 21. Und da gab es einige tatsächlich, die dieses Mal in Frage kamen. Alles nichts so super Wildes, aber auch als ich die Spiele nochmal einzeln studiert habe, hatte ich schon so ein paar Namen und Situationen mir notiert, wo ich dachte, boah, geil, das sind so meine Lieblingsmaschinen, die so ein bisschen unterm Radar sind. Nummer 1 ist tatsächlich am allerwenigsten unterm Radar, glaube ich. Marin Ljubicic muss ich hier mit reinnehmen. Knapp an den Top 10 gekratzt, besser für mich, weil dann hat er sich noch für den Maschinenraum qualifiziert. Mit seinem ersten Kontakt in der Bundesliga seine erste Bude gemacht, halbe Stunde gespielt, 209 Zähler. Wir haben ihn eben schon thematisiert, weil es wirklich Manager draußen gab, die Dreistigkeit besessen haben, die Punkte einzusacken am Wochenende. Ja, sei euch teilweise zumindest gegönnt. Das war echt eine stabile Performance für die halbe Stunde. Und ja, ich glaube, für die nächsten Wochen kann man sich relativ sicher sein, dass man da zumindest mal einen Stürmer eingepackt hat, der viele Minuten bekommt. Trotzdem wäre ich vorsichtig damit, was ich jetzt von ihm erwarte, oder?
Gehe ich soweit mit. Frage an das Bench-Orakel. Wer startet nächste Woche zu Hause? Ich glaube, gegen Gladbach ist das. Preteien oder Ljubicic?
Ljubicic.
Ich wäre bei Preteien, aber fair. Also, ja, okay.
Ja, ich glaube, dass Baumgart schon vor allem ein Trainer ist, der halt so viel versucht, immer mit Momentum zu gehen und so viel irgendwie auf, über einen Einsatz, über die Motivation, über das Momentum halt eben, ja, versucht zu kommen. Und bei Union, ich meine, man sieht es ja so, jetzt haben wir hier wieder solche Facts irgendwie wie, ich glaube, Union hat jetzt so viele, also die 4 Buden haben sie in den ersten 5 Spielen unter Baumgart nicht gemacht und jetzt wieder Ketchup-Flaschenprinzip auf einmal alles. Du hast jetzt 2 Spiele gehabt, wo du wirklich richtig guten Fußball mal gezeigt hast, hast aber genauso unter Baumgart auch schon Auftritte gehabt, wo wir gesagt haben, Junge, Alter, also der ist bald verbrannt für die Liga. Und deswegen, ich glaube, mit den Entscheidungen, die er bis jetzt getroffen hat und mit den Spielen, die Union unter ihm gezeigt hat, ist, glaube ich, einmal mehr klar geworden, da hast du jeden Spieltag eine absolute Wundertüte und von bis kann da alles passieren. Und ich glaube, da wird gerade ein Trainer vom Typ Baumgart sich das nicht nehmen lassen, den Rückenwind für den Ljubicic jetzt mitzunehmen.
Ich verstehe, dass der gescored hat, möchte aber dazu sagen, Pretheien gegen Hoffenheim, 4 Abschlüsse, 2 Kämpfe von 12 in der Luft, 6 gewonnen, von 3 am Boden, 2 gewonnen. Also der hat da vorne schon auch ganz gut vorgearbeitet. Und deswegen dachte ich mir, dass der schon nochmal 60, 65 bekommen kann jetzt am nächsten Wochenende. Ja. Aber wir werden sehen.
Auch fair. Ich glaube, beide auf jeden Fall so kostengünstig im Moment, dass man da jetzt keine Ultraschmerzen mit haben muss, so, wenn du es riskieren willst. Gut, Maschine Nummer 2, Benjamin Šeško. Und der ist im Moment wieder auf dem allerbesten Weg, mit seinen 15 Buden die Saison zu beenden, wieder mal eine super solide Rückrunde zu spielen und hat jetzt 2 Scorer am Wochenende gesammelt und beide für mich schon erwähnenswert. Also beides jetzt irgendwie keine Jahrhundert-Tore und Assists, aber beim 1-0, ich finde, das sieht ja immer so geil aus, wenn Stürmer mit einer Schussfinte, oder in dem Fall war es nicht mal eine krasse Finte von ihm, aber die Verteidiger da komplett zum Hotdog-Stand schicken und die einmal komplett vor sich herrutschen lassen. Dann super Finish, lange Ecke, trocken rein, Innenseite, super überlegt. Also einfach ein schönes Tor zum 1-0, ein schöner Dosenöffner, nachdem es ja auf der anderen Seite mit Luke Heber direkt vorher fast schief gegangen ist da. Und noch stärker fand ich aber das 2-0, weil das eigentlich eine super klassische Abschlussposition für einen Stürmer vom Kaliber Šeško ist, wo er da freigespielt wird von Bakuvas, glaube ich, ne, über rechts, legt ihm den da rein, so mehr oder weniger an die Fünferecke. Das ist eigentlich ein No-Brainer, dass du da als Stürmer nur noch das Tor siehst und den draufholst. Und Šeško echt brutale Übersicht bewiesen, also nicht super einfach das Ding zurückgelegt, sondern wirklich auch gut getimed, dann Xavi im Rückraum noch gefunden, der mit dem ersten Kontakt dann auch trocken abgeschlossen, frühes 2-0. Aber da war ich in dem Moment echt überrascht, dass Šeško da nochmal den Blick für den Mitspieler hat und dann die perfekte Lösung findet in der Situation.
Ja, aber der Winkel war eigentlich auch so spitz. Klar, ich glaube auch, dass da viele Spieler oder viele Stürmer einfach nur Tunnelblick, Kiste draufröhren. Aber da hast du dann auch immer 2 in der Mitte stehen, die mit beiden Händen auf den Fuß zeigen und sagen, warum legst du nicht quer?
Ja, aber also fandst du ihn so spitz? Ich muss sagen, also wenn er da abschließt, hätte ich noch nicht mal gedacht, boah, da musst du den Blick für den Mitspieler haben. Ich hätte das schon valide gefunden, wenn du da den Abschluss suchst.
Vielleicht habe ich es ein bisschen spitzer im Kopf als du jetzt einfach, aber ich dachte, dass das schon also relativ schlecht war zum selber schießen mit verstellter Schussbahn und mit dem Winkel zum Tor. Also Großchance vergeben hättest du dafür, glaube ich, nicht bekommen.
Ah, weiß ich gar nicht. Also ich so wie ich es im Kopf habe, war der Ball schon eher zwischen Fünferkante und 16er-Kante als zwischen Fünferkante und Torlinie, weißt du? So, wenn man vom Winkel her einfach nur geht. Aber gut, ist jetzt auch alles hier, wie sagt man, Dingsbums-Pickerei. Belassen wir dabei, gute Übersicht gezeigt, 2 Tore, super entscheidend aktiv mitgewirkt. Safe. Šeško, gutes Spiel gemacht. Und meine dritte Maschine, da habe ich mal wieder ein Tandem mit reingenommen. Einfach weil das so diese klassische Szene war, wo man sich immer so denkt, also das ist ein Szenario, wo du 25 Mal pro Saison mit deinem Kreisligastürmer drüber sprichst. Dieses, Junge, du brichst über außen durch. In der Mitte musst du einfach nur einen Impuls deinem Vorlagengeber geben oder anzeigen, wo du den Ball hinhaben willst. Dann reicht ein smarter Schritt, stehst ganz frei, machst das Ding. Sané und Leimer direkt nach Einwechslung. Leimer bricht außen durch. Sané eigentlich mit dem ersten Impuls den Schritt nach rechts und ein Stück in den Rücken zu machen. Verteidiger, ich weiß gar nicht, wer es dann in dem Fall war, schaut sich selber über die rechte Schulter, sieht Sané da, wägt sich in Sicherheit. In dem Moment macht Sané dann den einen Schritt links rüber. Leimer sieht, dass der Impuls kommt, spielt das Ding lang, Pfosten blank rein. Sané muss nur noch den Fuß hinhalten. Und das ist so, da war wirklich die Abstimmung komplett on point, so wie es sein muss. Und das sind die Kleinigkeiten, die Bayern so viel besser als alle anderen in der Liga machen. Jeder weiß, wie sich ein Kane bewegt, wo du den anzuspielen hast. Jeder weiß, was du für einen Anspruch für auch dann einen Leimer in dem Moment haben kannst als Sané. Und dass ein Leimer das auf dem Schirm hat, dass sein erster Schritt vielleicht nicht der smarteste ist und dann noch einen Schritt verzögert. Und das ist einfach brutale Qualität, die vielleicht, wenn man sich jetzt nicht so genau anguckt, gar nicht so deutlich wird.
Jo, Bench, Frage dazu. Leimer und Sané, wenn die so gut zusammen funktionieren, das ist doch ein ideales Duo für Mittwoch Champions League, oder?
Boah, könnte schon sein. Also, ich meine, Coman eigentlich für mich so, wo wir eben beim Thema Momentum waren, einer, der in dieser Saison sehr, sehr gut unterwegs ist, so im Flügelvergleich, jetzt mal Ausnahme Olise rausgenommen. Aber ich fand Coman jetzt am Wochenende echt nicht so besonders stark. Sané, ja, unterschätzt man irgendwie gefühlt so ein bisschen die ganze Zeit. Gerade wenn man sich auch mal so seine Performances anschaut, auch vorm Winter, wo dann Woche für Woche die Stimmen laut wurden, der spielt für einen Vertrag und da kommt nichts. Das war schon einiges, was der geliefert hat. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie unter der Woche dürfen, ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde, Coman hatte am Anfang eine krasse Phase, wo er zwischen Spieltag 7 und 9 mal 4 Scorer gesammelt hat. Aber danach, also seit Spieltag 9 nicht mehr getroffen, auch nur einen Assist geliefert. Deswegen finde ich gerade, dass du da eher so ein bisschen die Flaute erkennen kannst, die Sané im letzten Jahr hatte, nach der überragenden Hinrunde. Und ich glaube, dass du die beiden mit Leimer und Sané auf jeden Fall in der Champions League starten siehst. Und dann aber eben eventuell nicht am nächsten nächstes Wochenende gegen Leverkusen.
Ja, auch tough.
Ja, tough. Ey, wenn die es krass machen, dann sogar zweimal, aber ich glaube Champions League auf jeden Fall. Und danach muss man wieder gucken, wo eventuell die Körner fehlen, um Back-to-Back 100% geben zu können, über 90.
Ja, bin gespannt. Auch da werden wir später noch drüber sprechen, was wir vom Top-Top-Top-Spiel erwarten nächste Woche. Mal schauen.
Ich hätte noch ein
Damit Add-on. Aber...
Ja. Du bist, glaube ich, durch im Maschinenraum. Ich hätte noch ein kleines Add-on, weil ein Spieler hier eventuell für viele fehlt. Spiele haben wir schon besprochen, beziehungsweise kurz angerissen. Union 4-0 in Hoffenheim gewonnen. Und Østigard hat ja mal unfassbar gepunktet, so eine Klatsche. Und da wollte ich einmal kurz über Innenverteidiger sprechen, die einfach crazy gepunktet haben an diesem Spieltag. Dazu zählen klar ein Setch und ein Chabot, die getroffen haben, aber auch unabhängig davon über 200 gemacht haben, also wirklich auch stabil gerohpunktet. Duki, Matsima, der mit über 170 rausgeht, der immer richtig steht und die Bälle rausklärt. Ein Late, ein Lukeba, ein Wavro, ein Theat und ein Smeed, die mich auch überrascht haben. Theat wahrscheinlich auch Profiteur der Rohpunkte, die da von Koch einfach wegfallen. Und Smeed auch, 2-0 verloren, 130 Punkte, kannst du dich nicht beschweren.
Ja, Smeed auch die letzten drei Performances jetzt, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich, meine ich, heute Morgen gesehen. Einmal mit eigenem Treffer, einmal trotzdem irgendwie um die 90 bei Unentschieden oder so. Also der ist im Moment so bei dem 90er, 95er Schnitt unterwegs, wo man vor der Saison gesagt hat, ey, das könnte für 10 Mio plus minus echt einer sein, mit dem du keine Sorgen hast dieses Jahr. Mhm. Bei Matsima haben es weniger erwartet, aber der stapft auch stabil auf die 100 zu im Moment. Also ja, war ein Spieltag, wo sehr, sehr viele Punkte in der Defensive geholt wurden. Was aber, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir da eben schon ganz kurz drüber gesprochen haben, ich habe es, glaube ich, im Intro gesagt, der torärmste Spieltag der laufenden Saison bislang. Wir haben Bayern zu 0, wir haben Union zu 0 gegen Hoffenheim, wir haben Freiburg zu 0 gegen Heidenheim, wir haben 0-0 Wolfsburg-Leverkusen, wir haben 0-0 Mainz-Augsburg und nochmal Leipzig zu 0 am Sonntag. Also da war schon auch einiges an Boni dabei.
Ja.
Wenngleich, wie du gesagt hast, ne, also gerade sowas wie einen Smeed, wie einen Östiger mit über 110 bei 0-4. Also da waren schon richtige Brecher-Performances dabei.
Jo, und alle preislich halbwegs erschwinglich. Also schon Dinger, wo du dir überlegen kannst, die dir noch mit reinzupacken für die letzten 10, 15 Spieltage.
Absolut. Ich glaube, wir schließen damit den Maschinenraum ab und gehen mal in unsere Nachbetrachtung von Spieltag 21, wo wir direkt mal Freitagabend starten. Ne? Bayern gegen Werder, für mich eher was, wo wir der Vollständigkeit halber jetzt drüber sprechen, weil für mich eigentlich das Spiel, was wir erwartet haben. Ich habe auch was gelesen von wegen Kimmich, glaube ich, über 170 Ballkontakte noch nie mehr gehabt. Mhm. Bayern hat das Ding da dominiert. Ich muss sagen, gerade bei den ersten ein, zwei Toren hatte ich auch das Gefühl, also da waren die Abstimmungsprobleme in der Werder-Defensive schon teilweise eklatant. Und da waren so zwei, drei Szenen dabei, wo Pieper Weiser über den Haufen rennt bei einer Klärungsaktion, wo sie sich gegenseitig im 16er da anschießen, weil zu viel Hektik drin ist und die Abstimmung nicht ganz passt. Also ja, die Schwächung, die vorher deutlich war aufgrund der roten Karten da letzte Woche, die hat sich dann schon auch echt im Spiel gezeigt. Bayern dominiert das, macht am Ende noch ein, zwei Buden, die dann auch für die Klarheit im Ergebnis sorgen. Und ansonsten, der Handelfer, ja, hast du auch hier reingeschrieben, da wurde viel drüber diskutiert, sehe ich auch gar nicht. Also ich verstehe nicht, was es da zu diskutieren gab, ehrlich gesagt.
Ja, glasklar. Also Jung kommt überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Im Endeffekt ist eigentlich Kane mit diesem einen guten Kontakt mit der Brust durch und vorbei, und nur weil Jung versucht, irgendwie mit der Hand, mit dem Arm in den Zweikampf reinzukommen, kommt er überhaupt irgendwie noch an Kane dran, und dann fällt ihm halt der Ball auf den Arm. Aber klar, die Absicht, den Arm genau da zu haben, ist 100% gegeben, weil er eben nur versucht, so irgendwie in den Zweikampf reinzukommen. Und deswegen finde ich es also völlig klar, dass es ein Elfmeter ist.
Ja.
Weil wenn der Ball nämlich nicht auf seinen Arm fällt, fällt der Kane auf den Oberschenkel, auf den Fuß, der geht klar vorbei und macht halt die Bude. So, fertig. Also klare Verhinderung der Torschuss, finde ich.
Ja, denke ich auch. Ansonsten ein Thema, was ich noch kurz besprechen möchte, was so drumherum ums Spiel eher ist als jetzt irgendwie inhaltlich, die Neuer-Verlängerung. Und also es war irgendwie absehbar. Weiß nicht, ich glaube, es gibt wenig Leute, die jetzt gesagt haben, damit haben sie nicht gerechnet. Aber ich, also so nach und nach, ich will jetzt gar nicht wieder die Diskussion hier aufkochen von wegen, ist Neuer überhaupt noch so gut, wie er gemacht wird, und ist es nicht mittlerweile mehr Schein als Sein und mehr Status. So, Neuer ist immer noch ein absolut brutaler Torhüter, der das auch immer wieder in einzelnen Situationen zeigt. Trotzdem habe ich so das Gefühl, Bayern ist irgendwie nicht so super attraktiv für Keeper, die jetzt vielleicht nicht wie einen Urbig, wie einen Peretz oder so sagen, alles klar, das ist jetzt ein Big Step, der mir wahrscheinlich direkt über den ersten Vertrag meine Karriere sichert, und ich mach's einfach, weil ich da jetzt auf den ganz großen Wurf hoffen kann. So im Gegensatz zu Torhütern, die vielleicht schon ein Standing oder eine Klasse und auch Erfahrung haben, wo du sagst, yo, nächstes Jahr könnten die da eine Nummer 1 beim deutschen Rekordmeister werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit jeder Saison, mit jedem Monat, mit jeder Halbserie, die du Neuer noch gibst, ist dieses Szenario schwieriger aufzulösen hinten raus, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo ein Neuer auch durch ist. Und wenn du halt nicht dafür sorgst, dass du da wirklich mit einem Top-Keeper in der Hinterhand reingehen kannst oder so ein Szenario haben kannst wie einen super talentierten Van de Voort über schon ein Jahr und einige Einsätze ranführen, weil du weißt, okay, beim Gulaschi wird jetzt zum Thema demnächst werden. Ich habe das Gefühl, das wird eine ganz eklige Transition, die Bayern da irgendwann schaffen muss, jetzt relativ zeitnah, wo ich nicht weiß, wie viel Probleme man sich nicht damit ins Haus holt, die diese Entscheidung oder diese Vorbereitung einfach die ganze Zeit weiter aufzuschieben.
Sehe ich an sich schon. Ich glaube, das wird schon das letzte neue Vertragsjahr jetzt werden, nach der Saison. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ehrlich gesagt keinen, als Bayern willst du ja immer dann irgendwie auch einen Keeper mit Perspektive, den du für die nächsten 10 Jahre wieder im Tor stehen haben kannst. Mhm. Und ich sehe keinen U25 deutschen Keeper, der gerade die Perspektive aufzeigt, einer zu werden, der da über Jahre lang bei Bayern im Tor stehen könnte. Und ich sehe auch ehrlich gesagt nach wie vor, wohlgemerkt aufgepasst, keinen besseren, gleich stark mittlerweile ja, aber keinen klar besseren Keeper als Manuel Neuer für die Bayern. Deswegen finde ich die Verlängerung an sich eigentlich okay. Und gerade wenn man sagt, dass man als Verein den Spielern, die lange die Knochen hingehalten haben, ermöglichen will, auch ein Stück weit selber zu bestimmen, solange es vertretbar ist, wann und wie lange sie spielen, sie aufhören möchten, war das eigentlich vorherzusehen. Frage ist eher, ob das bei Müller jetzt in den nächsten Monaten auch noch so geht, dass der verlängert, oder ob man da eventuell über ein Karriereende nachdenkt. Und was ich mir auch gedacht habe, als Spieler, der 10-mal, 12-mal Meister geworden ist, willst du da mit einer Meisterschaft aufhören oder das Risiko nochmal eingehen, im nächsten Jahr eventuell die Meisterschaft nicht zu holen?
Ja.
Aber im Endeffekt wird das denen egal sein. Also
ja, A, wird es denen egal sein, B, ist es, glaube ich, genauso wie bei Neuer, dass du auch bei dem Müller sagst, wenn der noch will, dann gibst du dem einen safe Vertrag, der vielleicht abgespeckt ist, aber dass der selber entscheiden kann. So, das hundertprozentig. Ich glaube, so rein sportlich wird es jetzt nicht den krassen Impact bei einer Müller-Personalie haben wie bei einem Neuer, aber genau das, was du gerade meinst, ist das, was ich als so großes Problem sehe. Du hast im Moment keinen, wo du sagst, der ist auf einem Level und super jung, dass du den auf 10 Jahre als den nächsten Bayern-Starter zwischen den Pfosten aktuell siehst, aber jedes Jahr, wo du Neuer gerade verlängerst und so unangefochten bei dir in der Kiste stehen hast, hast du halt jeweils ein Jahr versäumt, wo du halt nicht jemanden geholt hast, der halt schon deutlich über einem Urbig-Level beispielsweise ist, und wo du sagen könntest, dem gibst du mal hier 3, 4 Pokalspiele und dem gibst du mal 2, 3 Ligaspiele, und der kriegt vielleicht auch mal 1, 2 Gruppenspiele in der Champions League. Gut, dieses Jahr wäre es jetzt, hätte sich nicht ausgegangen, aber so diese Unangefochtenheit von einem Neuer, wo ich auch das Gefühl habe, ehrlicherweise, den Neuer gar nicht aufgeben wollen würde, solange er sagt, ich bin noch ready, so. Das ist halt irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, das deutet sich sehr klar eigentlich an, dass du halt irgendwann das Problem haben wirst, alles klar, dann ist das letzte Vertragsjahr von einem Neuer und du hast eben nicht mehr die Option, noch 1, 2 Jahre jemandem die Einsätze zu geben und die Erfahrung zu sammeln, die so wichtig ist, ohne dass das viel wahrscheinlichere Szenario ist, ey, ein Neuer hört auf, du brauchst jemanden, der von Sekunde 1 an für 45 Spiele in der Saison ready ist und da liefert, dass du da 50 Millionen in die Hand nehmen musst. Weil ich glaube, darauf wird es am Ende tatsächlich hinauslaufen. Einfach aufgrund dessen, dass du eben nicht diese U23 talentierten Jungs hast, die du halt in Ruhe noch ranführen kannst bei so einer Bühne wie bei den Bayern.
Kann man, finde ich, Stand jetzt noch absolut nicht predikten, weil du nicht weißt, wie es in einem Jahr, anderthalb Jahren aussieht auf dem Torhütermarkt.
Ja, fair. Ich bin gespannt, aber ich glaube, wir werden in spätestens einem, anderthalb Jahren die Situation haben, dass das ein riesen mediales Thema wird. Gut, hast du noch Themen bei den Bayern, die du besprechen möchtest?
Ja, ich hatte noch ganz kurz, Kimmich, Pass des Todes, wurde ein paar Mal eben auf genau die Szene angefragt, wird aber vermutlich nicht gegeben, einfach deswegen, weil Jung ja theoretisch in den Zweikampf mit noch reinkommt, die letzte Kette nicht überspielt wird, faul gezogen wird, deswegen eher kein Pass des Todes. Ulis Großchance kreiert, vor dem Abschluss von Conny Leimer wird auf jeden Fall nicht gegeben, weil Jung den Ball abfälscht, beziehungsweise mit dem Fuß noch berührt. Ist minimal, keine krasse Richtungsveränderung, aber eben einfach abgefälscht und deswegen keine Punkte.
Fakt,
genau. Also wäre ja auch, wenn das ein Tor geworden wäre, wäre es ja auch nur eine abgefälschte Torvorlage gewesen. Bei der abgefälschten Torvorlage ist es so, dass es die gibt, um Spieler trotzdem zu awarden, auch wenn es eigentlich kein von der DFL vergebener Assist ist. Den Wert oder dieses Guti, dass du halt nochmal Punkte bekommst für was eigentlich abgefälscht gewesen ist, gibt's halt bei den kleineren Werten nicht.
Genau.
Jo.
Top. Dann sind wir soweit und gehen in den Samstag, oder? Würde ich sagen.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage und zwar, neben den Fakten, dass Bayern letzten 9 Heimspiele immer mindestens 3 Buden gemacht hat und mittlerweile schon 10.000 Kickbase-Punkte vor Leverkusen ist, wie groß siehst du die Restwahrscheinlichkeit vor dem anstehenden Bayern gegen Bayer-Duell, dass die Bayern nicht Meister werden?
Absolut minimal, unter 5%. Also für mich ist das Ding dieses Jahr durch. Da fehlt mir auch einfach so ein bisschen dieses absolute Selbstverständnis und diese absolute Dominanz, die Leverkusen letztes Jahr so super stark gemacht hat, und dafür sind mir die Bayern auch zu gut unterwegs. Und also ich finde es schade, weil ich das Gefühl habe, das könnte mit ein bisschen Pech wieder in einer krassen Bayern-Dominanz münden jetzt im Moment, aber diese Kompanie-Verpflichtungen, für die sie komplett zerrissen wurden vor der Saison, diese ganze Trainersuchen-Odyssee, hat sich halt auch herausgestellt als der absolute Glücksgriff. Und deswegen, ich glaube, die Bayern sind zu gut unterwegs. Leverkusen ist zu wackelig dieses Jahr, als dass es da irgendwie das Szenario gibt, dass selbst nach dem Topspiel, wo man die Bayern schlagen müsste, man dann noch 6 Punkte, weil 20 Tore Torverhältnis wirst du nicht mehr aufholen, dass man dann irgendwie noch 6 Punkte auf die Bayern gut macht. Das glaube ich nicht dieses Jahr.
Ja, gehe ich auch völlig mit. Und ich glaube sogar, dass tatsächlich diesen 8-Punkte-Vorsprung, wenn der so groß gewesen ist, beziehungsweise wenn ein Team 8 Punkte vor war zu dem Zeitpunkt der Saison, noch nie nicht Meister geworden ist. Vielleicht war es auch nur Statistik auf die Bayern bezogen, aber auf jeden Fall was da eine gewisse Aussagekraft hat. Und ich bin auch bei 99,9%, dass die Bayern das ziehen und Meister werden, weil selbst wenn Leverkusen
das Topspiel gewinnen sollte, sind es noch 5 Punkte und Leverkusen in der Form wird nochmal Punkte liegen lassen, die Bayern wahrscheinlich weniger, deswegen ist das eigentlich für mich eine Sache, wo ich schon einen Haken dran gesetzt habe. Und damit ja, können wir auch in den Samstag reinstarten.
So machen wir es und gehen dann als erstes in das von dir hier zitierte langweiligste Spiel. Ah nee, nicht langweiligstes, sondern nur langweiliges jo. Spiel. Ja, 0-0. Mainz gegen Augsburg, ja, also war nichts Dolles. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen zu dem Spiel. Mainz hätte da eine stabile Bestmarke, glaube ich, aufstellen können. Irgendwie 6 Bundesliga-Heimsiege in Folge oder so. Haben sie nicht. Augsburg, ich würde sagen, gewohnt unangenehm, weil irgendwie war es jetzt auch nicht so, als ob Augsburg da gar keine Schnitte gehabt hätte. Das hätte schon in beide Richtungen kippen können. Insgesamt aber, und ich glaube, das zeigt sich auch die ganze Saison schon, Mainz mit einer relativ reifen Spielanlage mittlerweile, mit einer klaren Rollenverteilung. Das, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass bei Hoffenheim 35 Spieler eingesetzt werden und ob das nicht ein bisschen problematisch ist, ist, glaube ich, was Mainz dieses Jahr eben sehr stark macht. Jeder weiß da um seine Rolle. Die erste Elf ist eigentlich mehr oder weniger fix so. Und da ist auch ganz klar, wenn dann halt auf den Schienenpositionen wer ausfällt, dann rückt Widmer als Ex-Kapitän wieder nach. Und hinten hast du den Jens in der Hinterhand. Und vorne ist ganz klar, yo, Viper kriegt jetzt seine Möglichkeiten. Aber wenn Burkhardt wieder fit ist, dann war es das erstmal. Und ja, da weiß jemand oder jeder um sein Standing in der Truppe. Da weiß jeder, wo der Nebenmann unterwegs ist. Und gerade solche Spieler wie einen Paul Nebel, den ich wieder sehr stark fand, auch in dem Spiel, der echt einige Situationen hatte, haben da dieses Jahr ihre Chance genutzt, um den Sprung endgültig Richtung Bundesliga, gutes Bundesliga-Level zu machen.
Ja, ich habe mir auch nicht mehr aufgeschrieben, was ich sagen wollte, bis auf Kormazima-Darm stabil gepunktet und Comeback Burkhardt auf dem Schirm haben, weil es da für Mainz in den nächsten beiden Spielen nochmal gegen Heidenheim und St. Pauli geht. Deswegen da vielleicht zuschlagen, wenn ihr den Mainzern gegen Heidenheim und St. Pauli viel zutraut, aber ansonsten können wir ins nächste Match jumpen.
Yes, was wäre Wolfsburg gegen Leverkusen? Und die Leverkusen-Startelf relativ wild, aber es war durchaus absehbar, dass da einiges passieren kann, was uns auch überrascht. Wir haben auch am Freitag in der PK darüber gesprochen, ob wir einen Wirtz am Wochenende überhaupt starten sehen, ob die Jungs nicht mal ihre Pause kriegen könnten, und so ist es dann auch gekommen am Ende des Tages. Ich möchte einmal nur bezüglich der Startelf über die größte Falle der Liga sprechen. Und das ist was, das fuckt mich ab. Weil ich da in der Office League wirklich so 2, 3 von den günstigen Transfers habe ich gemacht, wo ich echt das Gefühl hatte, ja, damit habe ich mir noch mal ein bisschen Credits erhamstert, so nachdem ich ja viel Kohle auf den Kopf gehauen hatte und das sich alles nicht ganz so ausgezahlt hat. Und einer von diesen Transfers war, und da waren wir auch zu dritt unterwegs zu der Zeit, du, Janni und ich in Berlin, meine ich, wo der Transfer über die Bühne ging, dass ich mir Arthur vom Markt geholt habe. Und das war A, relativ günstig und B, halt einfach komplett Spekulatius darauf, dass mit viel Doppel- und Dreifachbelastung Arthur auf seine Minuten kommen wird und die Bundesliga im Zweifel vielleicht sogar am in Anführungsstrichen wenigsten Priorität genießt, beziehungsweise da halt ein Arthur in ordentlichen Matchups halt seine Chance bekommen könnte. Der ist jetzt in den letzten 4 Spielen 3-mal gestartet und hat nicht einmal 100 Punkte gemacht. Das eine Mal hat er knapp dran gekratzt, jetzt am Wochenende hat er, glaube ich, in knappen 70 Minuten oder so nicht mal 40 Punkte gesammelt, wo ich mir echt denke, Junge, der hat sogar zu 0 Bonus gekriegt. Das ist also wirklich unterirdisch, was er spielt. Und da hätte ich auch statt einem Arthur, hätte ich mit, keine Ahnung, mit Adamu gehen können und der hätte mir in der Zeit einfach dieselben Punkte gemacht, obwohl es so weit aufgegangen ist, dass Arthur wirklich 75% der Spiele starten durfte, seitdem ich den geholt habe. Deswegen, also, das war jetzt wirklich der Sargnagel für ihn bei mir. Ich werde versuchen, ihn irgendwie zu ersetzen, weil jede Woche freust du dich darüber, dass dieser Gamble aufgeht und denkst dir, yo, Alter, wenn Leverkusen jetzt mal das Spiel bestimmt, so, dann muss da doch ein bisschen was abfallen. Aber Arthur schafft es echt, am Ende weniger Punkte zu haben, als er über die Boni holt.
Ja, sitzt an deinem Fukuhila-Wochenende ganz vorne an der Stirn.
Also wirklich, das ist Wahnsinn gewesen. Ja, nee, das wollte ich nur kurz loswerden. Das war eine Erleichterung jetzt für meine geschundene Managerseele.
Ich habe nur mit einem Ohr noch Doppelpass am Sonntag mir angeschaut und da wurde auch diskutiert, ob Leverkusen an dem Spieltag die Meisterschaft verschenkt hat, beziehungsweise ob Alonso durch die Rotation hier die Meisterschaft irgendwie leichtfertig abgegeben hat, aber ich glaube, das kann man zum einen nicht an dem Spiel ausmachen und zum anderen, du musst einfach bei der Belastung auch gucken, dass du irgendwann eine Rotation reinbekommst. Du hast einen breiten Kader, den du auch irgendwie bei Laune halten musst. Klar, bei Laune halten definitiv nicht so hoch priorisiert wie gewinnen, aber im Endeffekt hast du da auch trotzdem genug Qualität auf dem Platz gehabt, um das Spiel irgendwie zu ziehen. Auch wenn du denkst, dass mit ein bisschen Glück Mukiele entweder so angeköpft wird, dass der Ball von Haus aus reingeht, oder er kriegt es noch früh genug sortiert, den Ball da reinzudrücken, frei vorm Tor, dann stehst du auch wieder mit 3 Punkten da und alles hat perfekt geklappt. Deswegen finde ich hier von irgendeiner falschen Rotation zu sprechen, also Quatsch.
Und man, also die Gelegenheiten waren ja auch schon da, ne? Der Fairness halber muss man schon sagen, Wolfsburg hat es echt wieder ganz gut gemacht und zeigt dieses Jahr echt, dass sie sehr, sehr unangenehm gegen die Top-Teams sein können. Aber Chaka hat 2, 3 Abschlussgelegenheiten, zwar aus 15, 20 Metern, wo aber auch schon der ein oder andere mal gezappelt hat. Nen Wirtz hat kurz vor Schluss eine Riesengelegenheit noch, als er reingekommen ist. Du hast es angesprochen, Mukiele mit der Chance am Anfang. Also die Gelegenheiten waren ja schon da. Und ich finde, man muss auch sehen, dass Leverkusen mittlerweile eine Klasse im Kader hat und einen Anspruch an sich selbst hat, dass du nicht irgendwie nach einem Bundesligaspiel da sitzen kannst und sagst, oh ja, hier den Wirtz draußen gelassen und damit hast du die Meisterschaft verschenkt und so. Leverkusen hat mittlerweile auch mit der Kadertiefe, die da gegeben ist, den Anspruch, dass du einzelne Spieler, also dass du nicht in so eine absolute Abhängigkeit von Einzelakteuren verfällst, sondern halt auch in der Lage bist, solche Spiele mit einigem an rotierenden Positionen irgendwie zu meistern. Deswegen, also finde ich auch ein bisschen weit hergeholt.
Ja. Nächstes Spiel, oder? Und da haben wir wahrscheinlich zum Spiel selber auch relativ wenig zu sagen. Das ist nämlich das 1:0 der Freiburger zu Hause gegen FC Heidenheim. Was mir aufgefallen ist, dass Freiburg über die Saison zu Hause gegen schwächere Teams unglaublich konstant ist. Heimtabelle 3. Platz. Haben bisher, glaube ich, in, lass mich nicht lügen, 10 Spielen 22 Punkte zu Hause geholt, was echt sehr, sehr stabil ist. Und auch bei Freiburg geht es in den nächsten Wochen noch mit einem verhältnismäßig machbaren Programm mit St. Pauli, mit Bremen zu Hause und mit Augsburg relativ in Ordnung weiter, also auch da sind bestimmt im Worst Case 4, im Best Case wahrscheinlich 7 Punkte oder sowas drin. Von 9 würde ich nicht ausgehen, von 3 und weniger würde ich nicht ausgehen, aber da kann man mit den richtigen Spielern auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal ganz gut Punkte holen in den nächsten 2, 3 Wochen.
Ja, da ist gut was zu holen und ich bin da sehr froh, dass mein Vincenzo Grifo sich mit der Bude und einem wieder sehr ordentlichen Auftritt, glaube ich, erstmal noch 1, 2 Starts wieder verdient hat, weil da muss ich echt sagen, also ich habe ihn in 2 Ligen, in meinen wichtigsten Bundesligen sozusagen, wo ich echt einen Bammel davor hatte nach beste Verpflichtung, wie das jetzt weitergeht und da auch, also ich glaube, du hast letzte Woche mit Janni ja schon darüber gesprochen und ich meine auch in dem Stream mit Julia, meinte sie, hattet ihr schon darüber gesprochen, wie ihr jetzt da die mögliche Rotation und so seht. Wir hatten die Diskussion auch am Freitag und ich bin mir super, super unsicher, was das mit diesem beste Case jetzt demnächst wird, weil ich der Meinung bin, so Grifo spielt eine Saison, die ihm wahrscheinlich nicht so viele wieder zugetraut hätten dieses Jahr und ist ein absoluter Garant für Freiburg. Auf der anderen Seite, Doan ist unfassbar stark, dieses Jahr auch am Wochenende wieder richtig geilen Auftritt geliefert und ich war deswegen so ein Stück weit sogar dazu geneigt zu sagen, ey, ein Günther ist jetzt echt öfter mal rausrotiert schon in letzter Zeit und ja, du wirst sicherlich nicht, keine Ahnung, gegen die Bayern mit einer linken Seite mit Grifo und Beste antreten, aber ich glaube, es gibt schon einige Matchups in der Bundesliga, die es auch hergeben, dass du einen Beste tatsächlich da auf der defensiven Position, wo er ursprünglich ja auch ausgebildet wurde, mal reinwirfst. Wenn du jetzt sagst, du musst jetzt 100% Wahrscheinlichkeit auf die verschiedenen möglichen Beste-Positionen verteilen, wo siehst du ihn am ehesten mit den meisten Starts in der Rückrunde?
Gute Frage, sehr gute Frage. Der kam ja jetzt auf rechts für die letzten 2, 3 Minuten, gell?
Ja, für Doan glaube ich sogar direkt.
Dann willst du für jede Position die Prozentzahl oder soll es insgesamt 100 ergeben am Ende?
Insgesamt 100.
Okay, dann packen wir 65 aufs linke Mittelfeld. Jetzt bleiben nur noch 35. Was mache ich damit? Dann packen wir 10 nach links hinten und wir packen 25 auf rechts.
Ja.
So.
Ja, seh ich ähnlich und ist auch diese große Angst, halt die große Grifo-Angst bei mir. Glaubst du, diese 65%, die er sich vorne links holt, bedeuten für Grifo Bank oder siehst du in irgendeinem Szenario, dass Grifo durch die Mitte kommt?
Kann ich mir schon vorstellen, Grifo durch die Mitte, weil das natürlich auch, klar, im Alter, der wird auch nicht schneller, aber der hat auch die Qualität, mit Ball am Fuß auf der 10 einzuleiten und so weiter. Ich glaube, dass du da in Freiburg irgendwie auch gerne ein bisschen Körperlichkeit mit einem Röhl oder mit einem Dingchi hast, der auch in die Tiefe die Wege anbieten und Lücken reißen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Grifo das spielt. Und was ich gerade spontan gedacht habe, dass das Freiburg irgendwie auch die Möglichkeit eröffnet, mit einer Dreierkette mal wieder zu spielen. Wenn du dann sagst, du spielst es irgendwie mit Lienhardt, Ginter, Rosenfelder, Kübler rechts, Beste links, hast du dann zwei Zentrumspieler, einen Stürmer und zwei Halbpositionen dahinter mit entweder Grifo und Doan oder Doan auf rechts oder sowas. Ich glaube, dass du so einen Spieler hast, der vor allem auch die Schiene gut bearbeiten kann, gibt dir auch einfach wieder mehr Möglichkeiten, taktisch zu arbeiten.
Ja, und eigentlich von den Qualitäten, die die Spieler einzeln für sich jetzt haben, also abgesehen davon, dass du ein neues System wieder etablieren müsstest, ist es halt auch so, also so wie du es jetzt gerade aufgezeichnet hast, hast du Innenverteidiger, die eigentlich alle einen soliden Spielaufbau und einen guten Aufbauball spielen können, denen so eine Dreierkette natürlich Möglichkeit gibt. Du hast einen Beste, der sicherlich seine Qualitäten defensiv hat, vor allem aber auch mit guten Bällen aus dem Halbfeld und so von links echt einiges liefern kann. Du hast einen Grifo, so ein bisschen um diese Defensivaufgaben erleichtert, die dann hinter ihm auf der Schiene verrichtet werden. Hast ein bisschen mehr die Tendenz Richtung Zentrum, wo er auf den Abschlusssituationen kommt und sowas. Also so einfach nur vom Gedankenspiel her ist das was in meinem Kopf auch funktionieren kann. Also ich bin gespannt. Ich glaube, also wir werden hier jetzt nicht mehr irgendwie auf einen Nenner kommen im Sinne von die solltet ihr holen und halten und die machen eher keinen Sinn mehr. Ich glaube, das wird auch viel Rotation werden jetzt bei Freiburg demnächst. Ist es einfach eine brutale Qualität, die mit einem Beste jetzt nochmal gewonnen haben. Und dann müssen wir mal die nächsten Wochen abwarten. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir in ein, zwei Wochen sitzen und drüber reden. Entweder, weiß ich nicht, das Risiko bei Beste zu nehmen lohnt sich vielleicht nicht. Oder es zeichnet sich ab, dass ein Grifo für den Preis einfach zu viel Rotationsgefahr jetzt birgt. Oder. Stand jetzt kann man da, glaube ich, aber noch nicht genug sagen.
Jo.
Hoffenheim Union. Und womit ich da reinstarten möchte, also wir haben über Østergaard sowieso schon gesprochen, ein Punkt, den ich mal so vorwegnehmen möchte, ist so, also ja, es ist jetzt sehr spitz formuliert auch, weil es einfach erst zwei von diesen Szenarien gab, aber nachdem vor einigen Wochen Kramaric sich wirklich was rausgenommen hat verbal, wo ich dachte, Alter, also in jedem anderen Bundesliga-Verein als jeder andere Spieler hättest du dir das nicht leisten können und wo sich jetzt ein Dennis Geiger hinstellt, den ich eigentlich, also ich finde, das ist ein geiler Zocker, ich mag den als Spieler so, aber dafür, dass ein Dennis Geiger gefühlt 80% der letzten 3,5 Bundesliga-Saisons verpasst hat, weil verletzt, weil formschwach, weil weiß ich nicht was, sich jetzt hinzustellen und so offen den Verein zu kritisieren, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, nach dem 0-4 am Wochenende hat Geiger sich da ans Mikro gestellt, hat gesagt, jo, wir haben irgendwie 90 Millionen ausgegeben und sehen ja, was am Ende bei rumkommt, so, das ist irgendwie gar nichts, so nach dem Motto. Und da im Prinzip das Ding hinter dieser Kramaric-Kritik von ein paar Wochen herzuschieben, fand ich schon sehr hart und weiß nicht, wird irgendwie gerade Mode in Hoffenheim.
Ja, vor allem, weil er sich damals ja auch schon geäußert hat. Er hat ja damals auch schon gesagt, ey, ja. Der hat noch hinterher irgendwas gesagt nach Kramaric am selben Spieltag, nach dieser Bayern 4-0, 5-0 Niederlage, was das gewesen ist. Und ich finde auch, das kommt so ein bisschen so einem Rundumschlag gleich. Also irgendwie, du kritisierst damit die Vereinsführung, du kritisierst damit die Spieler, die ihr Geld womöglich nicht wert sind, die da gekommen sind oder falsch zugekauft worden sind. Und das ist eigentlich was intern, also das gehört nicht an die Öffentlichkeit oder gehört, ja,
nicht so
wenn dann wohltemperiert und mit gut gewählten Worten an die Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass man da schon auch drauf schaut in Hoffenheim. Aber klar, da ist einfach das Vereinsumfeld Fluch und Segen zugleich, dass es da einfach keine Wellen schlägt, die groß genug sind, um da irgendwie große Unruhe oder Schaden anzurichten, genau. Und viel lieber als über Hoffenheim, die ich einfach schwer einschätzen kann, weil sie ja trotzdem doch irgendwie ihre Offensivmöglichkeiten haben, Abschlüsse sammeln und sich vorne was erspielen, aber hinten einfach immer wieder fahrlässig verteidigen, würde ich eigentlich über Union sprechen mit dir.
Ja, gerne, starte rein.
Weil, also, die letzten beiden Spiele von Union wie ausgewechselt. Wirklich, ich war überrascht, dass sie gegen Leipzig schon offensiv so gepowert haben, dass sie jetzt wieder über 20 Abschlüsse gesammelt haben, zwei Spiele in Folge, dass da mit vier Treffern am Ende mehr Buden stehen als in den ersten fünf Spielen unter Steffen Baumgart zusammen. Das spricht alles irgendwie dafür, dass eventuell in den ersten Wochen unter Baumgart schon einiges passiert ist, was man einfach nicht so gesehen hat und sich das Ganze erst zusammenfinden musste. Oder dass er eben einfach in den letzten zwei Wochen, drei Wochen nochmal Stellschrauben gedreht hat, die er vielleicht davor so nicht gesehen hat. Und die haben gefruchtet. Also das war super. Und Union auch jetzt zu Hause gegen Gladbach finde ich nicht so uninteressant.
Nee, das auf keinen Fall. Also auch wenn wir später zu Gladbach kommen, da setzt sich ja auch dieser Trend fort mit wenig Spielanteile und viel Gegner ölen lassen und so. Das kann Union schon echt zugutekommen. Ich finde es super schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite hast du halt dadurch, wie die letzten zwei Wochen jetzt aussahen, auch echt gute Möglichkeiten bezüglich Kickbase, um da mit kleinem Invest irgendwie ordentlich was zu holen. Weißt du, also so, ein Juranovic ist noch sehr günstig und scheint jetzt echt seinen Platz da wieder gefunden zu haben. Ein Benesch wird sicherlich auch weiter interessant bleiben, auch wenn ich jetzt denke, dass er nächste Woche halt nicht startet, nach diesem 4-0 jetzt, wo er ausgefallen war. Der kroatische Stürmer, Ljubicic, über den wir eben gesprochen haben, Ljubicic, der gekommen ist und noch sehr preiswert ist, ist interessant. Du hast die Innenverteidiger, die jetzt wirklich auch in den schwachen Auftritten gezeigt haben, aber eben genauso in den letzten zwei Wochen, dass da wieder richtig was kommt von Duki und Co. Also die sind schon echt interessant. Ich muss sagen, also nächste Woche finde ich interessant gegen Gladbach zu Hause. Das Problem ist aber danach in Dortmund, dann Kiel zwischendurch und dann Frankfurt und die Bayern.
Also ich finde für die nächsten drei
nächste drei Spiele, Gladbach, dann in Dortmund, die übrigens auch, ja, heim macht und zu Hause so viel stärker und so, aber Dortmund hat, glaube ich, jetzt auch schon fünf Spiele zu Hause nicht gewonnen am Stück, also das ist auch nicht super uninteressant und die beiden Heimspiele gegen Gladbach und Kiel, die geben mir schon was, trotzdem, also vielleicht liegt es auch eher daran, dass ich dem Ganzen grundsätzlich noch nicht so traue. Also das waren jetzt halt zwei Spiele, die wirklich ordentlich Eindruck geschunden haben, aber davor hast du halt zum Beispiel auch drei Stück in Hamburg bei St. Pauli bekommen so und warst absolut chancenlos. Ne? Und irgendwie, ich traue dem Ganzen nicht so, dass ich jetzt halt sagen würde, ich würde voll drauf gehen in den nächsten drei Partien, aber ich sehe schon, dass es da einige Personalien gibt, die absolut interessant sind.
Ja, sehe ich ähnlich. Glaube ich, kann man von meinem Kaufverhalten auf dem Transfermarkt so zusammenfassen. Ich hätte auf die Union-Spieler vor drei Wochen nicht mal mitgeboten. Jetzt bin ich bei jedem der 11 Startelf-Spieler auf jeden Fall mitten im Gebot, mit keinem dicken Overpay, keine Sorge, aber mit einem Gebot dabei. Und würde mich schon freuen, wenn ich da irgendeinen bekomme, entweder um die Möglichkeit zu haben, zu rotieren oder einfach um da Punkte mitzunehmen. Also ich glaube schon, dass das Spieler sind, die jetzt auf einmal interessant sind. Nicht, dass sie die ganze Rückrunde eine hohe Kickbase-Relevanz behalten werden, aber gerade das Momentum versuche ich natürlich schon noch mitzunehmen, solange das so da ist.
Ja, das fühle ich. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ansonsten, haben jetzt über 2200 Punkte wieder gesammelt. Du hast schon gesagt, über 20 Schüsse abgefeuert. Also das war wirklich in allen Belangen ein sehr, sehr guter Auftritt in Hoffenheim. Und zu Hoffenheim vielleicht, also nur noch letztes Wort dazu einmal, weil wir das eingangs schon kurz angeschnitten haben und ich gesagt hatte, wir gehen da nochmal genauer drauf ein. Also Chavez hinten rechts vor dem 0-1. Ich weiß nicht, ob du dir eine Zusammenfassung noch angeschaut hast. Ich habe mir heute nochmal die längere Sport1-Zusammenfassung angeschaut, wo die das auch wirklich dann auf dem Taktiktableau nochmal eingezeichnet haben. Also wie der bei dem 0-1 als Rechtsverteidiger völlig kopflos da raussprintet, in zentraler Position vorm 16er komplett ins Leere läuft, dann der Ball rechts rüber gespielt wird, wo er fehlt und er dann Hollerbach aus dem Auge verliert, der dann völlig frei in der Mitte zum Abschluss kommt. Also das war wirklich wahnsinnig amateurhaft. Direkt danach spielt er einen vogelwilden Fehlpass, wo er als Rechtsverteidiger am Ball ist und glaube ich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, ein bisschen im Kopf ein bisschen anders positioniert war als faktisch auf dem Grün und solche Sachen sind es halt, glaube ich, eher die Hoffenheim im Moment komplett das Genick brechen als der nackte Fakt, dass da 35 Spieler eingesetzt werden. Wenn du das nämlich besser löst und trotzdem irgendwie dein Gerüst stehen haben würdest, an anderer Stelle, dann ja, wird das, glaube ich, alles schon ein bisschen besser aussehen. Was ich auch beim Stichwort Chavez, was mir da gerade einfällt, du hattest doch sicherlich mitbekommen, dass da noch ein dickes Angebot aus der Premier League reingeflattert ist, kurz vor Toreschluss, oder?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, da, also ich habe jetzt keine genaue Summe im Kopf, aber da war wohl ein sehr hoch dotiertes Angebot, was aus England kam für Chavez, was man dann irgendwie dankend abgelehnt hat. Wo ich mir aber auch denke, boah, also ja, der hat schon Ansätze gezeigt dieses Jahr, die echt gut waren. Und ich erinnere mich auch, als wir einen sehr, sehr langen Stream kurz vor der Winterpause hatten, wo ich gesagt habe, boah, Chavez für mich jemand, der echt interessant werden könnte in der Rückrunde. Aber wenn du da aus der Premier League sicherlich mal direkt über 20 Millionen plus gesprochen hast, dann wäre das einer gewesen, wo ich gesagt hätte, yo, also ob wir jetzt 35 oder 36 Spieler einsetzen dieses Jahr, dann schauen wir mal, was wir da machen.
Ja, und also ich meine, dass auch Akpoguma, also in dem Spiel noch irgendeinen miesen Schnitzer hatte vor einem Gegentor oder vor einem zumindest vielversprechenden Abschluss. Und das gibt mir schon insgesamt, wenn man über die Defensive spricht, die irgendwie immer wieder wackelt, mit einer Offensive, die eigentlich gute Ansätze zeigt und spielstark sein kann, schon so ein bisschen Schalke-Vibes, weil das finde ich genau irgendwie darauf passt, dass da Jungs gesagt haben, ey, du gehst mit Bauchschmerzen ins Spiel rein, weil du Angst davor hast, Fehler zu machen. Klar, auch da zählt wieder der Punkt, dass in Hoffenheim das mediale Echo und die Fans nicht halb so laut sind wie auf Schalke und man da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger arbeiten kann. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass wenn du dich mit einem eigentlich so guten, spielerisch starken Team irgendwann im Abstiegskampf wiederfindest, dass es dann einfach schwer wird, da rauszukommen.
Ja, ich finde, das trifft auch an sich ganz gut, also auch in dem Spiel, das, was du meintest, war Akpogumas Fehlpass Richtung Östigar vor dem Ljubicic-Tor, glaube ich, tatsächlich, wo Jong dann, meine ich, dazwischen geht und dann irgendwie 4-2, da der ein Konter war es nicht mal richtig, war ja schon letztes Drittel rollt. Und ich fand aber auch in dem Spiel, also natürlich kann man jetzt nicht von irgendwie einem guten Spiel von Einzelnen sprechen, wenn du zu Hause 4 von Union bekommst, aber also ich sag mal, einen Bülter, der jetzt lange ausgefallen ist, aber schon Anfang der Saison offensiv der absolute Alleinunterhalter da teilweise in Hoffenheim war, dem ich nach wie vor schon Bundesliga-Qualität da zusprechen würde. Über einen Kramaric brauchen wir nicht sprechen, wenn der jetzt nicht gerade in einem Formtief hängen würde. Einen Logic hat auch in dem Spiel wieder seine Aktionen gehabt und nach habe ich bei dem echt das Gefühl, dass der eigentlich ankommt als auch ein Unterschiedsspieler und nicht nur jemand, der da einfach mitschwimmt. Einen Bischof, den du jetzt noch bis Ende des Jahres haben wirst. Also eigentlich, wenn du dir wirklich mal nur so die Kaderliste anschaust, ist das offensiv echt was, womit du was anfangen kannst. Aber defensiv, also jetzt mal Östiger, der halt in seinem ersten Einsatz direkt da der beste Verteidiger sein muss, ausgenommen, ist das sonst wirklich sehr, sehr wild, was da teilweise defensiv passiert. Ja. Gut, aber ich glaube, also Hoffenheim, Kickbase-technisch schwierige Nummer im Moment, da kannst du hier und da sicherlich auch irgendwie noch Profit draus ziehen und hoffen, dass der Turnaround gelingt, aber das ist nichts, womit du im Moment irgendwie weniger Bauchschmerzen hast, wenn du dir dann einen Akpoguma, glaube ich, reinholst. Union bedingt interessant, jetzt sehr kurzfristig schon interessant, dann aber auch im Blick haben Bayern, Frankfurt auf dem Plan demnächst. Und ich glaube, damit können wir rausgehen und dann zum wahrscheinlich zumindest medial heiß diskutiertesten Spiel dieses Wochenende kommen, Dortmund-Stuttgart.
Jo, und ich fand es eigentlich für beide Seiten ganz in Ordnung, wie du aus dem Spiel rauskommst. Klar, Dortmund verloren, Dortmund in gewisser Weise auch Pech gehabt, vor allem Waldemar Anton Pech gehabt, aber auch wie Kovac das nach dem Spiel gesehen hat, da waren gute Ansätze dabei. Du hast ein Team, das im Endeffekt dann klar zu Hause, aber gegen den VfB als spielstarkes Team mit nahezu 70% Ballbesitz gespielt hat. Du hast auch wieder deine um die 20 Abschlüsse zusammenbekommen. Das sieht schon so aus, oder ich bin optimistisch, dass in den nächsten 4 Spielen gegen machbare Gegner auf jeden Fall gut Punkte und ein in Summe gutes Debüt für Kovac in den ersten paar Wochen dann stehen wird.
Ja. Geh ich alles so mit. Ich sehe hier auch im Plan von uns die Frage danach, ob Stuttgarts individuelle Klasse im Moment einfach höher ist. Und ich hatte nach dem Spiel am Samstag so ein bisschen den Gedanken, also das kann durchaus sein, würde ich jetzt mir nicht zutrauen, irgendwie abschließend zu bewerten, wer da im Moment die individuell höhere Qualität hat, weil dafür hat Dortmund auch schon echt noch Jungs dabei, wo du eigentlich viel, viel mehr erwartest als das, was da im Moment kommt und weißt, dass da auch viel mehr geht. Aber ich finde, dass Dortmund im Moment absolut die Cleverness abgeht einfach. Und ja, Dortmund hatte immer seine stärksten Phasen, wenn man wilden Vollgas-Fußball gespielt hat und eher viel über Qualität, über einzelne Outperformer gekommen ist, als über den ganz kontrollierten und super strukturierten Fußball und so. Das ist mir schon bewusst. Trotzdem finde ich, wenn du siehst, dass du eine Elf auf dem Platz stehen hast, wo du auf ganz vielen einzelnen Positionen individuell zumindest dem Gegner nicht überlegen bist und dich darauf verlassen kannst. Also jetzt mal davon gesprochen, wo du mit einem Can sicherlich Temponachteile in vielen Situationen hast und der sicherlich seine Defizite auch gegen starke Fußballer im Zentrum hat, wo du mit einem Riasson einen absoluten Malocher und Kämpfer auf rechts hast, der aber vielleicht halt nicht der Zauberfuß ist, den andere Top-Vereine auf solchen Positionen haben, wo du mit einem Brand jemanden hast, der eigentlich ein sehr, sehr gutes Spielverständnis hat, der jetzt aber relativ langsam ist für einen Offensivspieler, der jetzt keinen Schuss wie ein Pferd oder unfassbaren Abschluss oder so hat. Also du hast im Moment viele Positionen eigentlich mit Spielern besetzt, wo du den Anspruch haben müsstest, dass du über cleveres Spiel einfach kommst. Und dann finde ich es Wahnsinn, wenn ich sehe, also Riasson, was der in dem Spiel, ich habe jetzt ist nicht einzeln in voller Länge gesehen, aber auch hinterher dann nochmal die einzelnen Szenen mit Wiederholung in den Highlights, die erste Gelbe, die der sich holt, wo du spätestens dann merken musst, alles klar, der Schiri fährt eine Linie, wo ich nicht komplett über die Stränge schlagen sollte emotional und halt mal ein bisschen versuchen muss, nicht zu Hause über diese komplette Schaum vom Mund Mentalität irgendwie die 80.000 mitzureißen, sondern halt mal ein bisschen kontrollierter unterwegs zu sein, sich dann die Gelb-Rote völlig blind abholt und so, also, oder einen Brand mit diesem Freischuss kurz vor Schluss, ich will das jetzt gar nicht so plakativ thematisieren, weil das passiert, dass hier mal so einer über den Schlappen rutscht, sieht halt super blöd aus in der Situation, aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, da musst du doch als BVB, egal in was für einer sportlichen Situation, aber mit dem Wissen, was du für einen Kader hast und dass du zum Beispiel gegen Stuttgart, wenn wir jetzt halt diese Frage stellen, eine individuelle Klasse, wenn du weißt, du bist da jetzt nicht irgendwie in einem Maße überlegen, dass du dich drauf verlassen kannst, dann musst du doch ein clevereres Spiel irgendwie an den Tag legen, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Also ich kann aber Riasson bei der gelb-roten Karte auch eigentlich total nachvollziehen. Du bist hinten, du willst anschieben, du gehst vorbei, du wirst gehalten, du schüttelst ihn irgendwie ab und dann ist das, ich weiß gar nicht, ob ich da der Einzige bin, aber ich finde das fast auch ein bisschen fehlendes Fingerspitzengefühl, jemanden dann dafür runterzuschicken. Ich finde nicht, dass der den irgendwie tätlich angegangen oder krass geschubst hat. Das war, finde ich, mehr so ein, ey, der hält mich fest, ich bin gerade dabei, den abzuschütteln, und ich hatte es nicht so schlimm in Erinnerung oder hab's nicht so schlimm gesehen, hab mich da fast eher ein bisschen gewundert und ja, weiß nicht, ob da die Cleverness fehlt, das glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube, dass es eher ein bisschen Momentum und Selbstverständnis ist.
Ja, also ich so super dramatisch fand ich die Aktion jetzt auch nicht. Ich finde, die Gelb-Rote kann man schon geben. Also das ist jetzt für mich nicht fehlendes Fingerspitzengefühl wie an anderer Stelle teilweise die letzten Wochen, wo wir drüber diskutiert haben. Und ich glaube, dass bei Riasson auch eher eine Summe wieder der Aktion war. Weil die
das
erste Gelbe
gut,
zum Beispiel,
die,
die
halt schon... Ja, also der hat schon viel gemeckert halt schon über das ganze Spiel.
Genau, viel gemeckert. Und dann auch dieses so, wo der Schiri dann die Gelb-Rote zeigt. Also ich glaube, das hat es nochmal sehr deutlich gemacht, wie Riasson, also was für ein Heißsporn der in dem Spiel war, wie er dann mit dem Schiri fast da Kopf an Kopf geht und so. Das ist halt absolut unverhältnismäßig dann, ne? Aber also ja, wenn du es jetzt so sagst, verstehe ich schon auch, wenn man sagt, alles klar, die Situation an und für sich war jetzt gar nicht so hart, aber das war für mich schon auch nicht nur ein Schütteln, sondern das war schon sehr arg ausgekeilt mit Ellenbogen und keine Ahnung was. Also ich finde, kann man schon geben. Vielleicht habe ich es ein bisschen überdramatisiert eben in erster Konsequenz, aber das war für mich halt so ein bisschen sinngebend dafür, was aus meiner Sicht halt einfach nicht gut gelöst war in dem Spiel. Weil du hast es gesagt, es war eigentlich ein solider Auftritt von Dortmund. Stats-technisch war man echt gut unterwegs in dem Spiel. Also ich habe persönlich eigentlich weniger erwartet. Und dafür, dass du dann eigentlich einen guten Auftritt dahin legst, geht dir das Spiel eigentlich mit ein paar Aktionen verloren, die halt nicht sein müssen.
Mhm, ja.
Naja, Hast du noch was, wo ich jetzt so lange Monolog hier wieder gehalten habe bei Dortmund?
Nee, habe ich eigentlich nicht. Letzter Punkt, Benzebaini fährt nicht mit nach Lissabon. Eventuell Svensson auf dem Schirm haben, der könnte am Wochenende spielen. Muskelverhärtung heißt es, Verhärtung, also auch was, was du bis aufs nächste Wochenende wieder irgendwie raus behandelst und massierst, aber zumindest mal auf dem Schirm haben, dass Svensson, der ja womöglich auch über rechts kommen kann, kann ich nicht genau sagen, aber für den Marktwert gerade bei den Matchups auf jeden Fall einer für die Einkaufsliste ist später.
Stark. Dann machen wir weiter. Drittletztes Spiel, Gladbach gegen Frankfurt. Und ja, wir haben, oder ich habe eben schon angedeutet, dass beispielsweise bei Gladbach die nächste Woche in Berlin, glaube ich, dann ran müssen, ne? Es sich weiterhin durchzieht. Also jetzt einfach mal nackte Zahlen. Am Ende beim 1-1 zu Hause gegen Frankfurt 0,38 zu über 2 Expected Goals auf Frankfurter Seite. Gerade hinten raus, also ein Usun, der eingewechselt wurde und ich glaube 4 oder 5 Abschlüsse gesammelt hat, es aus jeder Lage wieder probiert hat, generell das Chancenplus, was Frankfurt am Ende des Tages hatte, ja, es ist irgendwie, also ich glaube, als Gladbach-Fan wäre ich trotz dessen, dass du im Moment in absoluter Schlagdistanz zum internationalen Geschäft bist, super, so super unsatisfied mit der Situation, weil ich zum Beispiel jetzt am Wochenende auch wieder gesehen hätte, einen Neuhaus, der wahrscheinlich der auffälligste Spieler war, aber so notgedrungen nur seine Möglichkeit bekommen hat. Einen Stöger, der teilweise wieder super tiefe Bälle gespielt hat und einfach, also ich erinnere mich an die eine Situation, wo Stöger den Schuss aus 20 Metern antäuscht und dann aber mehr oder weniger nicht aufzieht, aber dann den tiefen Ball spielt auf Neuhaus, der direkt mit dem ersten Kontakt mit der Hacke auf Hack durchsteckt und so. Das sind Spielzüge, zu der diese Truppe allemal fähig ist. Und das ist so, nur aus der Not geboren, kommst du halt mal in den Genuss dieses Jahr, dir ein bisschen was in der Richtung anzuschauen. Und wir haben es auch hier im Plan und können dann direkt einmal drüber sprechen. Also Player jetzt wieder erste Minuten bekommen, ist jetzt wieder da. Generell wird sich demnächst auch so die Personalsituation um Reitz und Co. und um Sander wieder entspannen. Und also, was ich gelesen hatte, ist, dass das mit Neuhaus zu Beşiktaş jetzt gerade sehr, sehr konkret wird. Da würde ich davon ausgehen, dass der Wechsel wahrscheinlich jetzt noch durchgeht. In der Türkei ist ja noch bis zum 11., also bis morgen, das Fenster geöffnet.
Mein letzter Stand war sogar, dass es wohl off ist, aber können wir, glaube ich, gerade beide nur schwer. Wechsel geplatzt, ja. Wechsel geplatzt vor 4 Minuten von Sky.
Oh, wow. Okay.
Neuhaus off.
Okay, krass. Ja, gut, lese ich auch jetzt gerade. Aber dann bleibt Neuhaus. Ich sage trotzdem, ja, vielleicht kriegt er jetzt noch eine Partie, weil er jetzt eine sehr, sehr gute hatte. Lass den ein Durchschnittsspiel liefern, dann kriegt er in der Rückrunde noch 3 Einsätze, wenn alle fit sind.
Schauen wir mal.
Glaubst du an mehr?
3 Einsätze auf Startelf bezogen oder auf 3 Einsätze bezogen?
Ja, 3 Starter meinte ich, wenn ja, okay, alle anderen fit sind,
da nur ich, hier und da. Da sage ich, das kann plus minus 2 auf jeden Fall stimmen, ja.
Ja, aber und was denkst du, was mit Stöger passiert, wenn Player jetzt wieder ready ist und dann auch Sander Reitz irgendwie relativ zeitnah wieder?
Also, wenn ich Coach wäre, dann würde Stöger spielen, Player auf links und entweder Hack oder Ngumu auf rechts, solange Honorar nicht mit dabei ist. Der kommt natürlich auch irgendwann wieder. Aber ich glaube, dass Stöger rausrotieren wird und dass du mit Player auf der 10 gehst und dass du danach mit Hack und Ngumu, solange Honorar raus ist, auf den Flügeln agierst, weil du einfach brutalen Speed und eine gute 1-gegen-1-Qualität hast.
Ja. Aber was ich mich jetzt wieder frage im Moment, und das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, schon oft gestellt haben, aber ich komme jetzt nicht drum herum, so, hat nicht ein Stöger die letzten Wochen wieder gezeigt, wie wichtig sein kreatives Moment und so sein können? Also,
In was für einem Sinne? Also, wie viel Scorer hat Stöger in den letzten...
Ja, nee, Scorer waren gar nicht super viele, aber so jedes Mal, wenn ich mir auch dann nochmal die Spiele in den Zusammenfassungen und so hinterher angeschaut hatte, also gefühlt jede Woche, wenn wir jetzt mal sagen, durchschnittlich hast du 4, 5 Offensivaktionen von Gladbacher Seite, die da irgendwie gezeigt werden in Zusammenschnitten oder so, dann hast du safe in der Hälfte der Fälle Stöger als Initiator des Angriffs beteiligt. So. Und auch am Wochenende, der hat jetzt, glaube ich, keine kranken Keystats oder so gesammelt, aber der hat 2, 3 Bälle wieder smart durchgesteckt, die Situation, die ich gerade meinte, dann mit Neuhaus und so, das sind Dinge, wenn du mit Reitz, Sander und Weigel im Zentrum spielst, die hast du nicht.
Es wird ein Mysterium bleiben, bis irgendwann jemand auf der PK Jerry Seoane fragen wird, warum spielt Stöger eigentlich so wenig, wenn alle fit sind?
Wir müssen da mal hin. Wir müssen da hin. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Also ich glaube, jetzt gerade sieht es schon erstmal noch ganz gut aus für Stöger, weil ich glaube, jetzt nicht sich gerade abzeichnet. Also ein Sander könnte jetzt wieder da sein, aber ich glaube, dass ein Reiz schon anderes Standing als ein Sander hätte, wenn der wiederkommen würde, und der braucht noch ein bisschen. Und Player hat jetzt halt 2 Minuten bekommen. Mich persönlich wird es schon überraschen, wenn der jetzt direkt wieder startet, weil Player auch immer ganz, ganz gut Wehwehchen hat, wenn der Verletzungsgeschichten hatte. Also ein Spiel würde ich Stöger schon noch geben, aber danach wird es wahrscheinlich wieder eng.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Wollen wir über Kiel gegen Bochum einmal in aller Kürze einfach drüber huschen?
Yes. Machen wir.
Machen wir. Wir haben uns aufgeschrieben, Hoch- und Weitbrettsicherheit. Ich habe gesehen, viele Standards, viel hin und her, viele lange Bälle, um irgendwie schnell in Gefahrenzonen reinzukommen und aber auch wenig Risiko zu gehen, die Bälle leichtfertig zu verlieren. Dann hatten wir Holtmann, Punkte erste Halbzeit, das war von dir. Viele Punkte, wenig Punkte, was war da überraschend?
Unfassbar viele Punkte. Holtmann ist, glaube ich, mit 95 oder crazy so in die Halbzeit gegangen.
Ja, okay, das
ohne
Scorer.
Ja, ohne Scorer. Stark. Also, warte, ich schaue jetzt nochmal, bevor ich Quatsch erzähle. Aber hier haben wir die Bochumer. So, der ist nämlich dann ja, glaube ich, auch in der Kabine geblieben, wenn ich mich richtig entsinne. Wegen muskulären Problemen.
Stimmt,
so ist
ja,
wurde es ausgewechselt. Und ist mit 97 Punkten runter.
Ja, ey, stark.
Also unfassbar.
Ja, dann haben wir Passlack und Commander Elfer, haben wir schon besprochen. Für mich beides Elfmeter, da gerne nochmal selber checken, was eure Meinung dazu ist. Du hast auch geschrieben, Weiner unglücklich, aber auch böser Platzfehler. War das ein Bock da irgendwo mit dabei von Weiner?
Ja, nee, also ich fand, es war kein Bock. Es war das erste Tor von Boadu, wo ja, der so auf die kurze Ecke abschießt. Ecke ja, und man im ersten Moment denkt, boah, Alter, da musst du irgendwie unten sein.
Aber auch anders.
In der Slow-Mo hat man dann aber gesehen, dass der echt böse nochmal die Richtung ändert, der Ball. Also das war einfach nur so, ursprünglich wollte ich eigentlich nach erster Ansicht sagen, boah, also es hätte sich sehr böse jetzt wieder angehört, aber so nach dem Motto, wenn du halt mit der Klasse von Kiel versuchst, die Liga zu halten, dann brauchst du eigentlich schon sowas, wie es Ortega in Bielefeld war, wie es Riemann in Bochum war und so. Jemand, der dir halt wirklich noch ein bisschen was da rausholt hinten, eine gewisse Qualität, ja, mit Ball am Fuß hat und so. Und das ist einfach so, ich wollte damit nicht sagen, dass Weiner irgendwie nicht genug Qualität hat, aber Weiner ist zu durchschnittlich dafür, was Kiel bräuchte, um in der Liga zu bleiben. Und das wollte ich halt an der Szene mal wieder so ein bisschen festmachen, aber das wäre jetzt, wie gesagt, unfair, weil der ist schon echt eklig nochmal gehoppelt, der Ball, und das kann da an der Stelle jedem passieren. Sah nur im ersten Moment böse aus.
Letzte Szene, die wir drin haben, das ist das vermeintliche 3-2 von Holtby. Du hast aufgeschrieben, weil du vermutlich drüber reden möchtest, ob das ein Foul gewesen ist oder nicht davor.
Ja, also ich brauche gar nicht großartig drüber reden. Für mich war es natürlich einfach bezüglich dem persönlichen Schicksal mit Holtby bei mir in der Truppe ärgerlich.
Yes, true.
Ja, und deswegen, also mein Sonntag war echt sehr gebraucht, aber ich hatte da nicht so eine richtige Meinung zu, weil ehrlicherweise, wenn ich es mir in der Wiederholung anschaue, so, ja, der Treffer ist da und die Hand ist weit oben. Ich finde es aber auch immer schwierig, wenn du so, also du führst einen Zweikampf und genauso wie du zum Beispiel eben meintest, so, Riasson wird halt festgehalten und ruckelt sich los. So, das ist für mich ein ähnliches Szenario wie dieses, man setzt sich ein Stück weit vom Gegenspieler ab und hat so diese ganz natürliche Tendenz dazu, sich halt so ein Stück wegzudrücken, so, weißt du, wie ich meine? Also das ist halt ein aktiver Zweikampf, den du so führst, und deswegen, ich finde, ja, auf der einen Seite Hand voll weit oben, Hand im Gesicht, und ja, kannst du sicherlich abpfeifen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ey, das ist irgendwo im Sinne des Sports auch schwierig, weil das war, glaube ich, knapp 20 Sekunden, bevor dieses Tor dann fällt, und ist halt eine Szene, wo ich nicht sage, da kommt jetzt ein bewusster, krasser Schlag Richtung Gesicht oder so. Deswegen, ich hätte einfach mal gerne deine Meinung gehört, ob du sagst, ja, es ist ein klarer Treffer im Gesicht, pfeifst du ab und keine Diskussion, oder ob du halt auch sagst, irgendwie, weiß ich nicht, kann man das auch laufen lassen.
Im Sinne des Sports, den gebe ich dir, aber im Sinne der Fairness auf jeden Fall faul und fertig,
ja.
Weil, also, Szene, die mir in den Kopf kommt sofort, hier Rückrunden bzw. Restrunden, Auftakt, wir gucken Dortmund gegen Leverkusen im Office und einer ist Leidtragender davon, dass Eddie Tabsoba Reina beim einfach nur abschirmen wollen mit dem Arm im Gesicht trifft, und ich habe gesagt, das ist auf gar keinen Fall ein Elfmeter, der will den nur abschirmen, es wurde aber als Foul gepfiffen und wenn du es da pfeifst, dann musst du es an anderer Stelle auch pfeifen.
Ja, fair. Fair. Ja, ist wahrscheinlich, also es ist auf jeden Fall in Ordnung, dass die Entscheidung so durchgegangen ist. War ich wahrscheinlich nur ein bisschen zu heavy invested.
Aber ja, die Theatralik, über die sich Holpi auch beschwert hat, die kann man da vielleicht auch nochmal ein Stück zurückschrauben. Vielleicht ist aber auch einfach so, dass du ohne die Theatralik das Foul nicht bekommst. Deswegen müssen alle Spieler genau das Level an Theatralik an den Tag legen.
Ja, und aber da bin ich auch ehrlich so, also das war ja schon so mit irgendwie Finger am Auge und keine Ahnung was. Also ich glaube, das kennt auch jeder, dass wenn du so einen Wisch Richtung Gesicht kriegst, dass dann die erste Reaktion erstmal ist, oh, Augen zu, Kopf wegdrehen, so, also so das Gesicht ist halt sehr sensibel und alles, was du da erstmal gewischt kriegst, das ist im ersten Moment erstmal eklig und deswegen, das fand ich jetzt gar nicht so tragisch dann, ehrlich gesagt. Das sieht nur in der Slow-Mo dann immer auch sehr viel weniger dramatisch aus, als es sich im ersten Moment in Realgeschwindigkeit anfühlt.
Ja.
Aber gut. Leipzig-Pauli, letztes Spiel und auch da habe ich jetzt nicht viel. Vor dem Wochenende haben wir viel drüber gesprochen in der PK-Freitag, ob Lukeba schon wieder darf. Ich glaube, das war jetzt die Erlösung für viele, viele Manager, weil ich das Gefühl hatte, Lukeba haben viele schon sehr früh eingepackt wieder und lange jetzt darauf gehofft, dass es endlich soweit ist. Jetzt hat er über 80 Minuten bekommen, nachdem er jetzt 2 oder 3 Einwechslungen hatte und 0 gehalten, 2-0 gewonnen. Ich glaube, ist gleichbedeutend mit Lukeba jetzt erstmal direkt wieder gesetzt und spielt da seinen Stiefel runter. Auf der anderen Seite bist du ja, glaube ich, sogar Besitzer von beiden, Anton, in der Office League. Ne? Lukeba hast du und auf der anderen Seite ist dein Openda nur von der Bank gekommen und hat auch die Szene kurz vor Schluss, wo er den Deckel drauf machen kann und sich den Ball dann so super weit vorlegt. Ich weiß nicht, ob du sie vor Augen hast gerade. Bisschen bezeichnend dafür, dass Openda eine Phase hatte, wo der einfach alles weggemacht hat und im Moment so ein bisschen Torschusspanik hat, wa?
Ja, hat auch nochmal 2 vergebene Großchancen gedrückt bekommen. deswegen hätte auch da das Spiel mit 60 Punkten nach Einwechslung schon wieder ganz versöhnlich aussehen können. War es aber nicht. Ich glaube trotzdem, dass Openda nicht langfristig aus der Startelf rausrotiert. Und mit Lukeba war ich sehr zufrieden. Insgesamt Xavi, Šeško, Gulashi, Top-Spiel gemacht. Und auch Lukeba. Und deswegen wäre ich da an Leipzig Stelle eigentlich recht zuversichtlich, auch für die nächsten Partien. Ich glaube, dass auch Leipzig nach wie vor ein recht dankbares Programm hat, beziehungsweise da kommen in den nächsten Wochen mit Augsburg, Heidenheim, Mainz und Freiburg zumindest Gegner, wo du durchweg auf dem Papier favorisiert ins Spiel reingehen kannst. Du hast keine Champions League mehr. Also eigentlich gute Karten für Leipzig.
Yes. Gehe ich komplett mit. Letzte Sache, die ich da noch auf dem Schirm hatte, das Orban-Rot, was mich dann auch betroffen hat in dem Moment. Einfach super dämliches Szenario. Gar nicht mal, weil ich sage, Orban ist da irgendwie total blind in der Situation oder so, sondern weil ich sage so, also 2-0 im Rücken und also ein super blöder Ballverlust, dann direkt für diesen ersten Ball das Zentrum ein Stück zu weit offen und dann kann man sicherlich drüber sprechen, irgendwie ob so wie der Ball von Zart sich vorgelegt wird und wie Orban hingeht, ob da irgendwie der zweite Leipzig-Verteidiger noch mit in der Partie ist oder so. Die Rote an sich finde ich völlig vertretbar, die kann man genauso geben. Ist halt nur, glaube ich, für echt viele da draußen auch so im letzten Spiel, 70. Minute, 20 Minuten vor Spieltagsende, dann so ein Ding nochmal reingedrückt kriegen. Das ist, schade, dass man in dem Moment so emotional investiert ist in seiner Kickbase-Truppe.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass Orban noch in den Zweikampf gekommen wäre, aber kannst du nichts machen. Zweite rote Karte auf die Saison und erstmal Pause hinten drin.
Ich habe jetzt einfach in meiner privaten Liga, wo ich in der Hinrunde Amiri besessen habe, oder vertue ich mich gerade in der Liga? Ich bin mir nicht sicher. Und Orban hatte, habe ich jetzt mittlerweile 4 rote Karten mit Orban und Amiri dieses Jahr
gehabt. Geil.
Das ist richtig belastend, Alter, gerade mit den beiden. Aber gut, machst du nix. Orban wahrscheinlich 1-2 Wochen ersetzen. Naja, was heißt wahrscheinlich 1-2 Wochen? Mit Notbremse.
2 Spieltage safe.
2 wird der kriegen. 3, meintest du?
Nee, 2 safe, habe ich gesagt. Ja, also 3 sehe ich nicht. 2, ja.
Ja. Denke ich auch, kein böses Foul gewesen. Wäre für dich einen Orban in der Office League halten und noch weniger Punkte die nächsten beiden Wochen holen?
Nö, auf gar keinen Fall.
Abgeben?
Jo.
Das kommt mir gerade zu sehr aus der Pistole geschossen. Ich weiß nicht, ob du mich hier gerade...
Nein, ich würde ihn abgeben. Also, wenn du unter der Woche einen Spieler findest, der vergleichbar viel wert ist.
Ich habe Chabot schon geholt.
Ach so, ja, safe, ey. Gib ihn ab.
Scheiße, ey, es tut schon wieder weh. Naja, gut, ich schau mal. Wir sind, glaube ich, dann damit durch den Spieltag und haben uns auf die Fahne geschrieben, jetzt mal wieder auch immer einen genaueren Blick auf den kommenden Spieltag zu werfen und da einen kleinen Ausblick zu wagen. Wollen wir da direkt rein, Anton?
Ja.
Augsburg gegen Leipzig, Freitagsspiel. Wir gehen rein jeweils mit MVP-Tipp und Ergebnis und was wir sonst dazu zu sagen haben. Und ich habe versucht, mich mal ein bisschen von meinen Gefühlen hier leiden zu lassen, um nicht allzu langweilig unterwegs zu sein. Augsburg-Leipzig 1-1, Mazzima mit 6 gewonnenen Zweikämpfen gegen Šeško wird MVP.
Ich sag 1-3, Leipzig gewinnt auswärts, Openda back in der Startelf, 2 Scorer, punktemäßig bester Spieler am Freitag.
Ja, fair. Sonst irgendwas zu dem Spiel zu sagen oder weitermachen?
Nö, weitermachen meinetwegen.
St. Pauli-Freiburg sage ich auch 1-1 und MVP Smith mit Vorlage.
Freiburg hat eine Rechnung offen, ich sag 2-1, MVP wird hier Litzdoan.
Bochum-Dortmund, ungefähr das ist 0-2 für den BVB, Jamie Gittens, der auch dieses Wochenende mit der auffälligste Dortmunder war aus meiner Sicht, wird da gut unterwegs sein.
Differenz passt leider aber 4 Tore zu wenig, es wird 4-2 für den BVB ausgehen und Julian Brandt wird MVP.
Okay, Union Gladbach, 1-0 MVP Kleindienst, also 0-1 MVP Kleindienst.
Ich gehe umgekehrt mit 1-0 für Union. MVP Hollerbach macht die Bude, MVP wird aber trotzdem Duki.
Boah, das wird Janni wieder schmecken für die Office League Punkte. Leverkusen gegen die Bayern. Ich sag 1-2 MVP Kimmich.
Ich sag 2-0 Bayern, der MVP Kane.
Bremen gegen Hoffenheim. Für mich 2-0 für die Bremer gegen unfassbar schwache Hoffenheimer. Und MVP der Comebacker Schmied.
Ich überlege gerade, ob ich einen höher gehen soll und ein Debakel heraufbeschwören. Ich bin mir schon sehr sicher, dass Hoffenheim auswärts verliert. Und nee, ich mache ein 3-1 draus. Wir machen 3-1 draus und ich sage, dass Duxch sich den MVP-Titel in dem Spiel holt.
Frankfurt gegen die KSV. Ungefährdeter Heimsieg 2-0 und es führt kein Weg an Ekitike vorbei.
Auch hier 3-1. Batsman Batshuayi macht 2 Scorer, wie auch immer.
Hast du mit dem direkt in der Startelf gerechnet diese Woche?
Nee. Also, jein, möglich schon, aber safe nicht. Ich bin gespannt, ob Wahi, Batshuayi und Ekitike auch Auftritte zu dritt bekommen werden und man die als Front-Tree da vorne sieht mit Stürmer und zwei Hängenden vielleicht dahinter oder ob das weiter Götze machen wird. Aber an sich, finde ich, hast du da vorne jetzt wieder mit Abschlussstürmer, Speedmaster und Technikmonster auf jeden Fall gute Optionen und bin gespannt, was das wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, dafür, dass es eine richtig versöhnliche Saison wird, bist du halt schon darauf angewiesen, dass entweder Wahi oder Batshuayi echt richtig gut einschlagen.
Ja, ich bin mir aber ehrlich gesagt auch bei Frankfurt ähnlich sicher, dass die in der Champions League landen werden am Ende der Saison. Ja, okay, nicht ganz ähnlich sicher, wie das Bayern Meister wird, aber ich denke schon, auch die haben die letzten 6 Spiele, soweit ich weiß, nicht verloren, haben nach wie vor gute Karten, da oben drin zu bleiben. Klar, die Punkte auf den VfB und Co., die sind nicht übermäßig viel, aber doch genug, dass es wahrscheinlich reichen wird.
Ja, aber du sagst ja gerade auch, also eigentlich vom Gefühl her gut oder sehr solide performt zuletzt so und für mich, also ich glaube eher, wirst du spielerisch noch ein bisschen bisschen weniger zeigen über den Rest der Rückrunde, als dass es nochmal deutlich stärker wird. Und du meinst ja auch gerade auf Stuttgart, auf der 5 sind es aktuell 4 Punkte. Ne?
Ja.
Also das geht schon fix tendenziell. Und ich schätze sowohl Leipzig als auch Stuttgart
konstanter stärker ein
als Frankfurt.
Leipzig ja, Stuttgart nicht unbedingt dieses Jahr. Aber
na, fair.
Naja, wir werden sehen.
Wo sind wir?
Letztes Spiel.
Letztes Spiel schon. Heidenheim gegen Mainz 05. Und da sage ich, Burkhardt ist back. Hüttl doppelt, 2-0 Mainz.
1-1. MVP wird Nadiem Amiri.
Ja, da wollte ich erst mit reingehen, aber dachte ich, dass den Shit brauche ich mir jetzt nicht an. Gut, damit auch einen kleinen Ausblick gegeben. Also ich glaube, was dann scheinbar interessant ist und was du vielleicht auch gleich im Einkaufswagen nochmal thematisierst, ist, dass wir beide bei Bremen gegen Hoffenheim auf einen relativ sicheren Heimsieg gehen. Wir glauben beide an die Bayern in Leverkusen. Ansonsten ja Dortmund in Bochum sehen wir beide. Und Rest relativ ausgeglichen, ne? Aber könnte so ein kleiner Sleeper sein, dass man nächste Woche mit Bremen ganz gut beraten ist, zu Hause gegen Hoffenheim.
Ja, könnte auf jeden Fall sein. Und damit, mit Werder Bremen, starten wir auch gleich in den Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Im Einkaufswagen als erstes Bremen-Spieler. Bremen-Spieler, die in der Startelf erwartet. Friedel sollte nach der gelb-roten Karte trotzdem noch ausfallen, weil er ja zudem auch verletzt bzw. angeschlagen ist. Da wissen wir noch nicht genau, wann das Comeback ruft. Für Friedel würde ich weiterhin Veljkovic drin sehen. Gehst du da mit?
Ja.
Veljkovic drin und stark zurück. Jung nach wie vor in der Dreierkette. Das werden die drei ansonsten einfach an den altbekannten Startern aufhängen. Und vorne müsst ihr halt überlegen, wen ihr neben Duxch und Schmid starten seht. Ob das ein Grill ist, ob das ein Jinma ist. Da braucht man vermutlich auch einfach ein Stück weit das richtige Bauchgefühl. Ansonsten habe ich drin Leipzig am Freitag. Klar, da einfach Startelf-Spieler einpacken, die potenziell anfangen könnten. Für Willi Orban sehe ich entweder Seiwald, Klostermann oder Bichiavü reinrotieren. Das sind auch alles die drei Spieler, die in der Defensive eingewechselt worden sind. Da einfach gucken, dass ihr die bekommt über die Woche und dann kurz vor Spieltagsbeginn entscheiden, wen ihr haltet und wen nicht. Dortmund interessant gegen Bochum, da jetzt vor allem auch nach dem Aus von Rami Benzibaini für die Champions League dürfte Svensson, der ja auch möglicherweise ein Ersatz für Riasson auf rechts werden kann, nochmal interessanter werden, da aber auch ein Auge haben auf Jan Couto, wer ihm zutraut, da die Nase vorne zu haben. Sonst offensiv Adeyemi, abschlussschwach gewesen, in viele Aktionen reingekommen, was man ihm, finde ich, auch zugute halten muss. Auch da winkt die englische Woche, das heißt, nochmal reflektieren, ob ihr Startelf-Chancen bei Duranville, Bayer oder Reina seht, könnten aber auch von der Bank gegen Bochum durchaus interessant werden. Frankfurt mit guter Upside gegen Kiel, Batshuayi und die Offensive einpacken, weil es da auf jeden Fall Tore geben wird. Frankfurt zu Hause gefährlich, Kiel viele Buden kassiert bisher, deshalb da Tendenz auf die Offensive setzen, womöglich auch auf den einen oder anderen Rohpunkte aus der Abwehr wie Theat oder Brown. Dann haben wir die Sperren, wir haben Trimmel gesperrt, tut aber nicht viel zur Sache, weil sowieso Juranovic Startelf spielt, der ist auf jeden Fall interessant. Sonst bei Union für kleines Geld Pretein, Jong und Ljubicic in der Offensive, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mele ist gesperrt, da wären die naheliegenden Ersatzspieler Gerhard, Röslev oder Kaminski. Röslev wäre dann invers bzw. seitenverkehrt, Gerhard kann links hinten auf jeden Fall spielen und auch Kaminski hat das zu Beginn der Saison schon gespielt, um da auf links hinten auszuhelfen. Auch Wittek ist gelb gesperrt in Bochum, für den könnte man entweder mit Bernardo oder einem Holtmann auf links hinten auffüllen, Holtmann aber auch angeschlagen ausgewechselt, das heißt da tendenziell eher Bernardo und Paslak wieder einen weiter nach hinten geschoben, dass du da auf 4 bzw. 5 Mann kommst. So könnte allerdings auch als Ersatz Masovic und Broschinski interessant werden, wenn man dann Bernardo auf links schiebt, Viererkette in der Mitte bzw. Fünferkette auffüllt neben Oermann und Ordetz und Broschinski wäre dann eben vorne der Backup, sollte Holtmann entweder nicht spielen können oder nach hinten gezogen werden. Letzter Punkt, Marktwertraketen, die am Spieltag gezündet haben, unter 1 Million, werden nächste Woche steigen. Das sind auf jeden Fall Tussar, Ilic, Neuhaus, Ivesic, Arp und Jensen, die auf jeden Fall mal zum Traden mitnehmen und ansonsten ist der Einkaufswagen voll.
Der ist auf jeden Fall bis oben hin gefüllt. Ich habe nichts hinzuzufügen, ist aber, glaube ich, auch kein Platz mehr drin. Und ich glaube, damit sind wir dann durch für diese Woche, Anton. Zumindest für den Bundesliga-Podcast. Morgen gibt es dann tatsächlich nochmal uns beide auf die Ohren, weil sowohl Tusche als auch Janni verhindert sind diese Woche. Ja, dementsprechend, wenn ihr da Bock habt reinzuhören, dann gerne morgen um ähnliche Zeit wird das Ding hochgeladen sein auf allen gängigen Plattformen. Ansonsten haben wir noch eine Challenge, über die wir diese Woche kurz sprechen wollen, und zwar wird es die Topspiel-Tipwin-Challenge geben, die zum jetzigen Zeitpunkt dann aller Voraussicht nach auch schon live sein wird. Das ist dann die erste Challenge mit unserem neuen Wettpartner. Da wird sich alles um den kommenden Bundesliga-Samstag drehen. Da könnt ihr mit einem XXL-Budget von 300 Millionen Euro in den Spieltag gehen. Ist also auch eine Challenge bei dem ganzen Gebastel und Geschiebe in euren Liga-Kadern und in den Challenges, wo man dann ordentlich beschränkt wird im Budget. Ist mal eine, wo man vielleicht richtig ordentlich Punkte sammeln kann und die das Manager-Herz ein bisschen aufgehen lässt. Ihr wählt in der Challenge euren Teamkapitän aus den Top-Spielern im Top-Spiel. Da sind zur Wahl Kimmich, Kane, Xhaka und Wirtz. Und das Top-Spiel am Samstagabend wird dann auch der Decider und der Closer dieser Challenge sein. Denn wie gesagt, geht es nur um die Samstagsspiele. Alles nach dem Topspiel am Sonntag ist dann exkludiert in dieser Challenge. Es gibt wieder geile Preise zu gewinnen, wie immer.
Zweimal erster Platz, zweimal VIP-Tickets Leverkusen, Bundesliga-Heimspiel. Zweiter Platz, zweimal Tickets Leverkusen-Bundesliga-Spiel. Dritter Platz, einmal signiertes Leverkusen-Trikot und vierter Platz, einmal Kickbase-Abo 6 Monate. Also geil, was zu gewinnen.
Krank, ey. Also da ist auf jeden Fall richtig was zu holen. Also lohnt sich einmal mehr, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich bin auch immer ein Fan von, wenn man jetzt den Podcast vielleicht irgendwie in einer ruhigen Minute hört und gerade 5 Minuten hat, dann kann man ja schon mal ein bisschen losbasteln und dann Freitag nochmal checken, was ihr da vielleicht ändern wollt. Schaut es euch gerne an. Und ansonsten, Anton, danke dir für geschlagene 1,75 Stunden, die wir hier wieder abgerissen haben. Wir hoffen natürlich, dass wir euch da draußen gut unterhalten haben. Und bevor wir das Wort an den MVP-Tipper übergeben, der als einziger in dieser Woche mit Benedikt Hollerbach reingegangen ist, was auf jeden Fall mal dicke Props verdient, gehören dir die letzten Worte, Anton.
Meine letzten Worte, ich mache mich gleich auf in die DMs und schreibe mal Karim Adeyemi und Waldemar Anton für nächste Woche. Und wir sehen uns und hören uns ab morgen wieder.
Servus, liebe Kickbase-Community. Zuerst einmal ein Riesendank an das gesamte Kickbase-Team, dass sie uns eine so geile App zur Verfügung stellen. Durch die App erlebe ich jedes Wochenende aufs Neue Höhen und Tiefen, die mich um den Verstand bringen. Und das ungefähr genauso wie der ruhmreiche FCN. Außerdem ein Lob an Bench und Janni für den Podcast. Grüße gehen insbesondere auch an meine private Kickbase-Liga, die Herrlichen, raus. Dass hier aktuell einer vom Gemüse, einer unserer Liga-Neulinge, die Krone trägt und so tut, als hätte er das Spiel erfunden, geht mir total auf den Sack. Ich werde jetzt zwar aus dem Tabellenmittelfeld nicht mehr viel ausrichten können, aber man, ich glaube an dich. Und im begehrten Preis der roten Laterne für den letzten Platz streiten sich aktuell noch der Kascha und der Reiter, obwohl auch Chicken Joe und der Knall da relativ nah dran sind. Ihr seid wirklich der Baumgarter des Tabellenkellers, volle Energie, aber leider keine Punkte. Weiter so, Männer. Auf diesem Weg möchte ich mir noch selbst viel Glück und viele Punkte für die restliche Saison wünschen. Also dann macht's gut und geht wählen.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.